Alan Quatermain ist wieder da. Er ist auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Es sind über 6000 Meilen nach Amerika.
Er weiß, dass es die Stadt gibt und er wird sie finden.
Es ist gefährlich und es ist verrückt.
Und genau darum werde ich es tun.
Dort liegt das Gold auf der Straße.
Auf seinem Weg durch die Wildnis begegnet er einem vergessenen Volk. Ein Tyrann regiert hier mit eiserner Faust. Seine Untertanen hassen alle Fremden. Quatermains Chancen stehen schlecht. Nur ein Wunder kann ihn noch retten. Richard Chamberlain, Sharon Stone und James Earl Jones in dem größten Abenteuerfilm des Jahres. Alan Quatermain auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Hier ist Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys und Christopher M. Peckham.
Gut, jetzt aber mal ernst, wenn es ist hier, das ist eine ernste Sache.
Ganz ernst, ja, das absolut.
Ist, wir sind jetzt kein Fasching da, also wirklich echt so. Die Faschingsfolge ist.
Ja. Ja, nun fang schon an. Wolltest du nicht anmoderieren? Worauf warten die Leute denn hier? Biet den Leuten doch mal was an hier jetzt.
Siehst du, dann bei mir ist, ich bin so einfach gestrickt, du musst dir einfach nur so ein Pfiffi auf den Kopf setzen und dann ist der Abend
ist
für mich gemacht.
Ja. Ist vorbei. Okay.
Gut, okay. Nee, es steht ja so gut, deswegen ist es einfach so wunderbar. So wunderschön.
Ja.
Okay, also ja, dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben schon angefangen. Steven! Ja.
Christopher!
Wir sind wieder
herzlich
da.
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ihr da draußen, zu Revenge of the Flicks.
Genau, der Original-Podcast ist wieder da. Ich weiß gar nicht, welchen Monat wir haben, weil wir das jetzt verfrüht aufnehmen, aber es ist irgendein
ist ja völlig
Monat.
Völlig egal. Genau, und sagt uns auch, welche Folge das ist. Wissen wir auch nicht. Ist uns auch völlig egal.
Aber wahrscheinlich ist es kalt draußen.
Oh, es ist schon kalt. Meinst du,
oder
meinst
kühler.
Du,
ist schon... kühler.
Ja, na gut, okay. Ich dachte, ich bin ja noch so eingestellt auf Bier und so. Und deswegen dachte ich, naja gut. Mexikanisches, wohl bemerkt.
Mexika, aber gar alkoholfrei.
Aber selbstverständlich.
Natürlich. Ich habe übrigens auch ein alkoholfreies Bier. Ich wollte nur mal sagen.
Darf man das überhaupt sagen hier mit unbezahlte Werbung? Unbezahlte Werbung.
Unbezahlte Werbung.
Ja, also aber ihr dürft, wenn man es hört hier. Schön.
Daran kann man natürlich sofort hören, welches Bier das ist. Du könntest da auch mal zu Wetten, das gehen vielleicht, wenn es das wieder gibt, dass du das erkennst, alkoholfreie Biersorten, an dem wie der Korken knallt.
Oh ja, stimmt. Ja. Mhm. Ich kenne nur das, wo da einer da einen Nagel reingemacht hat und dann geschüttelt hat, solange bis der Boden rausgefallen ist. Das habe ich nicht. Ja. Der ist hemmungslos versagt, hat er übrigens.
Auch toll.
In der Probe hat alles funktioniert und dann in der Live-Show ist glaube ich, nur ein Boden abgefallen von Flasche von... 50 oder so.
Ja, und damit, also, meine Prosit. Lieben Zuschauer, willkommen zu den besten Clips aus Wetten, dass 30 Jahre Wetten, dass heute.
Ja, mein Lieber. Oh, ja, mein Lieber. Ja, Thomas.
Deswegen hast du auch diese Perücke auf, das ist die Thomas-Gottschalk-Perücke.
Ja, das ist meine Thomas-Gottschalk-Gedächtnis-Perücke, richtig. Ja. Meine Dauerwelle, ja.
Weil der Steven hat bei so einer Vox-Show hat er mitgemacht, wo man so seinen Typ verändern kann.
Das Model und der Freak, genau.
Aber die haben nicht so ein hohes Budget. Die haben leider nicht so ein hohes Budget. Deswegen ist, aber ich finde schon, dass du heute anders aussiehst. Kann man durchaus sagen. Ja.
Findet ihr? Findest du?
Ja, ein bisschen schon.
Ja, kann ich so rumlaufen, schon. Ja?
Ich finde, ich nicht zum Affen. Habt ihr schon am Anfang gesagt, bleib bitte für immer so.
Okay, ich versuch's. Ja?
Du kommst sympathischer rüber, männlicher, lustiger. Also es sind ganz viele Komponenten. Ja. Und bist du, also ich habe jetzt dir im Grunde heute wieder einen Film aufgezwungen, bist du damit zufrieden oder was? Hast du gedacht, jetzt muss ich wieder so einen Scheiß gucken? Was hast du gedacht?
Ja, natürlich. Ja, natürlich habe ich das gedacht. Was für ein Scheiß? Und dann habe ich einfach so viel auswendig gelernt, dass ich hier einfach dich überladen kann mit Infos zu diesen Filmen. Okay. Ich habe mir dann nicht nur einen angeguckt, nein, ich habe mir alle angeguckt, verstehst du? Aber Wir müssen ja erstmal sagen, worum es eigentlich geht.
Ja, genau. Ich muss mal meine ganzen Aufzeichnungen holen.
Also, deine Aufzeichnung, das Telefonbuch. Gut, ich habe nur 2 DIN-A4-Seiten. Du hast ein Telefonbuch.
Hier ist mein Blog. Hier ist alles. Hier sind alle Aufzeichnungen drin von allen Folgen. Weißt du, das ist später mal liegt das im Museum. Ja, und zwar sprechen wir über diesen großen Kultklassiker Quatermain 2 auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt.
Oh yeah.
Ja.
Von 1986.
Ja, von 1986. Es gibt auch den ersten Teil, der heißt Auf der Suche nach dem Schatz der Könige. Ich habe übrigens hier beide DVDs. Hast du hast du den Film auch auf DVD? Nein, ja?
Nee, leider habe ich gar keine. Gar keine davon.
Ich habe beide DVDs. Natürlich habe ich die auf DVDs mit Richard Chamberlain, der übrigens jetzt schon 90 Jahre alt ist, habe ich gerade gesehen. Und Sharon Stone. Ja.
Jawohl. Sharon Stone, Earl Jones, finde ich auch ganz relevant zu erwähnen.
James Earl Jones.
Natürlich, habe ich doch gesagt. Nein, James Earl Jones, du hast völlig recht. Wer ist Steve Earl Jones? Ist das sein Bruder oder sein Onkel? Steve Earl Jones.
Das ist diese Exzentrik, die mit deiner Perücke gekommen ist, dass alle mittlerweile nur noch Steven heißen, mit Steven Chamberlain und Steven Stone und Steven Earl Jones.
Von Steven Nielsen.
Steven Nielsen. Ja, genau. Steven, ja, und Steven Spielberg.
Steven Globus. Ja, Steven Golan.
Alle heißen nur noch Steven. Ja, James Earl Jones, genau. Der gesagt hat, der hat es nur wegen dem Geld gemacht. Das kann man ihm auch nicht verübeln. Ich hab gelesen, dass man... Ganz gute Rolle. Ja, ich finde die auch super, die Rolle. Ich habe gelesen, dass man den Film auch teilweise, und das war ja auch so ein bisschen Canon-Style damals, mit dem ersten Teil manche Szenen auch schon gedreht hat, den zweiten Teil.
Ja, das also, geht ja. Nahtlos ging es quasi über auch, ne?
Ja.
Die Dreharbeiten zum zweiten. Und kann sein, dass die erste Dreharbeiten vom ersten, dass da Teile mit bei waren, die sie dann in den zweiten reingeschnitten haben.
Das haben die ja ganz gerne so. So haben die ja gerne damals gearbeitet. Also es ist das Genre des Abenteuerfilms und es ist, man könnte sagen, ein Knock-off, ein Indiana Jones Knock-off. Und ich habe den als Kind hoch und runter geschaut, vor allem den zweiten Teil. Wann hast du diesen Film zum ersten Mal gesehen?
Oh, das kann ich nicht mehr sagen. Aber in den 90ern, das müssen die 90er gewesen sein, Anfang, Mitte 90er, da habe ich die beiden das erste Mal gesehen. Aber ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall im Fernsehen, im Free TV.
Ja, auf RTL, das waren so Filme, die liefen auf RTL hoch und runter. Und das ist natürlich Eskapismus und das ist für Kinder ist das, also wenn man ein Kind ist, dann fallen einem viele Dinge da nicht auf. Und ich finde, dass relativ geradlinige Abenteuergeschichte, also einfach, wir machen eine Expedition, wir laufen los, da passieren einfach jetzt ein paar Sachen und dann sind wir da im Tempel und dann passiert auch noch was, dann ist fertig. Das ist für Kinder sehr zugänglich. Man muss da gar nicht so viel drüber nachdenken, was eigentlich passiert, gell?
Ja, ja. Generell irgendwie. Es klingt. Ich hab's mir aufgeschrieben, vielleicht sollte ich es einfach ablesen. Es ist einfach so unfassbar schön. Es muss nicht alles erklärt werden in der Story jetzt. Es geht einfach los, mittendrin und da sind wir und zack, wir sind da. Das ist, ja. Und auch sehr viel sinnbefreit, würde ich dazu auch mal sagen.
Ja. Also der Film hat 13 Millionen gekostet, der Legende nach. Er hat 3,7 eingespielt, war ein Totalflop. Man muss sagen, es war auch die Endzeit von Canon. Also 86, 87, da haben wir Superman 4, Over the Top haben wir noch, Masters of the Universe. Das sind diese ganzen Filme, die letzten Endes dann auch den letzten Sargnagel gebildet haben für Canon. Dementsprechend war Quatermain 2 da auch keine Ausnahme. Und ist einfach zu einer Zeit entstanden, wo eigentlich auch, selbst wenn der Film Erfolg gewesen wäre, das hätte Canon auch nicht mehr gerettet, glaube ich, ja. Der erste Teil war wohl noch etwas erfolgreicher. Soweit ich das gelesen habe, ich weiß nicht genau, wie viel er eingespielt hat, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber sicherlich hatte es ja seinen Grund, dass es einen zweiten gab. Und es war auch ein dritter angedacht, ja.
Ja, genau, der dann leider nicht mehr von Canon produziert worden ist. Aber es gibt tatsächlich irgendwie einen Dritten, der darauf anlegt, der Dritte zu sein.
Tatsächlich? Von dieser Reihe auch, meinst du?
Von 2001. Ja, nicht mit den Schauspielern, nein, eigentlich völlig anders, aber...
Es gab einen, der hat auch einen Titel. Ich gucke jetzt mal, wie der Titel heißt, und du erzählst weiter. Der Schatz vom Silbersee.
Fast.
Ach nee, das war
der Schatz von Alexander dem Großen von 2001. Das soll die Fortsetzung sein, die reguläre.
Nicht.
So, ja. So steht es in diesem glorreichen Internet, was alles weiß.
Aha, da habe ich aber was anderes gelesen.
Oh, was hat er gelesen?
Erzähl ja, mir ich finde es nicht mehr, aber es war irgendwie, irgendwas mit East, also es war irgendwie so, oder ich hatte das Gefühl, als ich den Titel gelesen habe, es soll irgendwie in Asien spielen, irgendwie sowas.
Ah, okay. Ja, ich habe ihn auch nicht gesehen und ich habe da jetzt auch nicht geguckt, worum es denn da geht in Der Schatz von Alexander dem Großen, aber es klingt nicht nach Asien irgendwie. worauf war ich stehen geblieben? Allerdings gibt es ja unzählige Verfilmungen und auch Literatur von Quatermain. und da habe ich mir tatsächlich noch ein paar andere angeguckt, bevor wir jetzt zu dem eigentlichen Film kommen. Habe ich mir zum Beispiel die 1950-Version auch angeguckt, zumindest zur Hälfte.
Ach, tatsächlich?
Ja,
bin
tatsächlich.
Ich bin stolz auf dich, ja.
Mhm. Ja, ich bedanke mich. Mhm. Also zumindest zur Hälfte. Und bis ich dann absehen konnte, ja, okay, eigentlich ist es dasselbe, bloß zu einem gewissen Teil und das ändert sich. Und tatsächlich habe ich komplett geguckt, 2004 die Version mit Patrick Swayze. Patrick Swayze, ja, gerade wieder jüngst im Gespräch mit Roadhouse und Gefährliche Brandung, diese ganze Wiederaufführung und die Mediabox und so weiter und so fort. Und jetzt, hast du den gesehen zufällig, den 2004er Quatermain mit Patrick Swayze? Jetzt, ja, stell dir mal bitte vor, ich gebe dir so jetzt ein paar Eckdaten und dann sagst du mir was dazu, pass auf. 2004, eine TV-Produktion, Quatermain mit Patrick Swayze, 180 Minuten lang. So, jetzt stell dir mal diese Wortfetzen vor, ja, und das, was du dir jetzt vorstellst, genau so ist es. Genau so ist dieser Film, diese Serie. Ja. Gradius.
Ja, okay.
Also, wir rennen da ein paar Mal in die Wüste hin und her und ja, tatsächlich. Alle, die ganzen 3 Stunden habe ich
geguckt. Ach du Scheiße.
Ja, und der Höhepunkt ist dann mehr oder weniger ein Faustkampf nachher unter dem afrikanischen Volk und Swayze muss dann da gegen den Oberkrieger kämpfen und das war der Showdown und da arbeitet es 3 Stunden drauf hin und es ist nicht sonderlich gut. Ja. Dazu kann ich auch sagen, dass ich finde, dass Swayze auch keinen guten Quatermain darstellt. Ich mag ihn sehr gerne und ich mag auch seine Darstellung, aber ein guter Quatermain ist er definitiv nicht. Ja.
Also es gibt ja die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, da spielt ja Sean Connery Quatermain, muss man ja sagen, ja, den alten Quatermain.
Ja. Oh ja, ja.
Das passt natürlich ganz gut, aber eigentlich die Figur des Quatermain, also man muss erzählen, der Schriftsteller, der diese Figur erfunden hat, heißt Henry Rider Haggard, wurde geboren 1856 und ist irgendwie in den 20er Jahren verstorben. Der hat damals diese Romanreihe gemacht, so ein bisschen nach dem Vorbild von Robert Louis Stevenson, der die Schatzinsel gemacht hat, dann gesagt hat, ich mache sowas Ähnliches und vor allem auf der Suche nach dem Schatz der Könige, also King Solomon's Mines, so heißt er. Die Minen von dem König Solomon, so.
Mann.
Das ist eigentlich dieser, das ist der Originalroman, der erste, glaube ich. So. Die anderen hat er aber irgendwie auch geschrieben. Also jetzt dieser zweite Teil auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt ist auch, glaube ich, von ihm oder basiert auf ihm, auf seinen, eben seinen Geschichten. Und man muss jetzt aber eigentlich sagen, wenn man sich die ganzen Verfilmungen anschaut, es gibt auch, glaube ich, noch eine mit so der junge Alan Quatermain, gibt es, glaube ich, auch irgendwie so eine, habe ich gelesen. Von irgendeinem Darsteller. Ich weiß, ist es nicht sogar auch Thomas Ian Griffith oder so, der auch bei Karate Kid mitgespielt hat? Ist der nicht auch Alan Quatermain? Ich weiß es aber nicht. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall gab es noch keine adäquate Verfilmung, muss man sagen. Keine richtig gute Verfilmung, ja? Also auch nicht die vorliegende. Es gibt keine richtig gute Quatermain-Verfilmung.
Auch nicht die vorliegende.
Ja, vor allem nicht die vorliegende. Die finde ich zwar ganz toll, aber aus anderen Gründen.
Ja, es ist, also die 1950er Jahre Version und die 2001 Version und die 2004 Version. Nein, 2001 nicht. Es gab noch eine, 2015 oder so, glaube ich. Mhm. Ah, gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall, die bewegen sich alle im selben Schema, wollte ich gerade sagen. Die rennen da eigentlich mehr durch die Wüste, die ganze Zeit. Gehen dann in irgendeine Höhle, kommen wieder rauf, Wüste, 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 Wüste. Und das macht der Quatermain aus 86 jetzt natürlich hier nicht. Der fängt gleich im Dschungel an und dann geht's gleich zur Sache. Und was da nicht alles passiert, also... was da nicht alles passiert, da werden wir jetzt drauf zu sprechen kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Abenteuer schlechthin. Und das andere ist eher eine Romanze, ein Roadmovie. Okay. Ich hab's irgendwie so...
Ein Roadmovie durch die Wüste.
Pass auf, ein Roadmovie mit Sherlock Holmes und der Geist und die Dunkelheit. So, weißt du?
Okay. Ja gut, ich meine, ich kenne ja die Romane nicht. Du hättest jetzt mal schön in Vorbereitung mal die ganzen Romane lesen können. Dann hättest
ja,
mal
stimmt.
Sagen,
ja. ja, stimmt. Schande. Hätte ich mir mal nicht 3 Stunden lang so einen Kack angeguckt.
Ja, dabei, du hättest ja dabei lesen können.
Ja.
Die volle Quatermain-Dröhnung halt. Wir könnten ja. Gibt es überhaupt einen deutschen Fanclub, den Alan Quatermain Deutschland e.V.? Gibt's das?
Den gründen wir hiermit. Hiermit rufen wir ihn aus.
Nein, es ist ja so, man muss ja sagen, man sagt, es ist ein Indiana Jones Knockoff oder Rip-Off, aber ich glaube, offiziell sagt man Knockoff. Das ist es ja gar nicht, sondern es ist ja eine Geschichte, die ist viel älter als Indiana Jones. Die ist auch älter eigentlich als die Serials, die dann entstanden sind im Kino, auf denen Indiana Jones basiert. Man könnte fast sagen, Alan Quatermain ist eigentlich der Vater von Indiana Jones.
Indiana Jones, richtig. Wie hieß der nochmal, der Vater von Indiana Jones?
Henry
hieß der.
Sean Connery hieß der. Ja, Henry.
Henry Jones?
Ja, ich glaube Henry Jones, ja, heißt er. Aber ich glaube...
Dann ist das Henry.
Ja. Also Indiana Jones heißt auch Henry, oder?
Ja, Junior, ja.
Du bringst mich ganz durcheinander, der heißt ja auch
das,
so.
Das werden wir eruieren.
Der eine heißt Henry Junior und der andere heißt Henry Senior. Glaube ich. Oder?
Ich glaube dir das, wenn du das jetzt sagst.
Dr. Henry Walton Indiana Jones Jr. heißt er.
Ja.
Ja, das muss man ja wissen. Aber es ist wie gesagt so, also es sind diese Filme und die Quatermain-Filme, man hat die natürlich in dieser Zeit produziert, weil man gesagt hat, Indiana Jones war sehr populär und erfolgreich, wir machen sowas Ähnliches, nur in günstig. Also das spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist, die haben halt eher gekramt, die haben eher geguckt, so was gibt's denn noch, was so ähnlich ist wie Indiana Jones, ja.
Ja.
Und was gibt's denn noch, was so ähnlich ist wie Indiana Jones, Steven?
Also ich habe ja gesagt Relic Hunter. Mit Tia Korea, glaube ich.
Ja,
genau. Tia Korea, da werden die Augen groß, jawohl.
Nein, ach Quatsch, das ist mir so eingefallen. Aber
bei mir schon.
Ja, das ist eine Serie aber, gell?
Ja, das ist eine Serie, ja, natürlich. Serie. Im weitesten Sinne ist Indiana Jones ja auch eine Serie und Quatermain ja auch. Also.
Ja, das ist aber eine Filmserie und Relic Hunter ist eine Fernsehserie.
Aber es gab auch einen Pilotfilm, glaube ich. Aber ist auch wurscht. Ja. Tomb Raider würde ich mal auch so mal ins Rennen schicken. Videospiele sowohl als auch Kinofilme. Mhm. Ich glaube, 3 an der Zahl mittlerweile.
Wie findest du die?
Kinofilme. Tomb Raider an sich fand ich super. Bin ich mit aufgewachsen. Also die Videospiele auf der PlayStation 1. Und die Filme, ich habe die... Ersten zwei habe ich im Kino gesehen mit Angelina Jolie. War der zweite nicht sogar mit Til Schweiger oder so? Irgendwas war da. Ne?
Zweite ist auch mit Til Schweiger, ja.
Okay. Fand ich damals recht unterhaltsam im Kino, fand ich gut. Und wie ich die jetzt vor einem Jahr nochmal gesehen habe, dachte ich, die haben ganz schön eingebüßt. Die haben sehr eingebüßt an Qualität und schlecht gealtert, sagt man ja. Da wiederum muss ich sagen, fand ich den letzten Tomb Raider wie hieß sie?
Alicia Vikander.
Oh ja, wunderbar. Ganz toller Film, finde ich. Aber sie macht das auch großartig, finde ich. Und da hätte ich mir gerne mehr von gewünscht. Ist ja leider eingestellt worden. Ja, so viel dazu.
Ja, Ich fand den beim ersten Mal gucken scheiße, aber beim zweiten Mal gucken fand ich ihn irgendwie ganz gut. Also
ja, so, ja, das ging mir auch so. Das ging mir auch so, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn so das zweite Mal geguckt habe, aber ich dachte mir, nee, ich muss da noch mal reingucken.
Und ja, 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 ja.
fand ich ihn irgendwie ganz gut.
Ich fand ihn nicht so
wahrscheinlich,
schlecht.
Wahrscheinlich musste man sich erst auf die Person einstellen. Ne?
Man, ja, man muss natürlich sagen, das ist so ein klassisches Beispiel, so ein Hollywood-Beispiel auch. Ich glaube, Alicia Vikander hatte vorher, glaube ich, einen Oscar gewonnen oder war nominiert. Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall war sie sehr auf einmal unter den Hot Top 10 weiblichen Darstellern. Und dann hat sie natürlich diese Anfrage bekommen für so einen großen Blockbuster. Und das hat sie natürlich auch sofort gemacht. Ja. Und danach ging es eigentlich eher bergab mit ihr wieder. Also sie hat nicht, dadurch, dass der Film vielleicht auch so gefloppt ist, ich habe keine Ahnung, aber das war eigentlich ein bisschen schade, weil sie ist eigentlich auch ganz cool. Sie hat einen ganz coolen Film eigentlich mitgespielt. Aber, und dann, ja, ich weiß gar nicht, was dann jetzt weiter mit dieser Serie passiert, aber Tomb Raider ist ein gutes Beispiel. Ich habe auch überlegt, ich habe gedacht, ein bisschen auch die Mumie, muss man sagen.
Ja,
ist auch ein bisschen,
Brandon Fraser, ne?
Ja, mit Brandon Fraser ist auch ein bisschen Indiana Jones, ja, eigentlich.
Ja, total. Indiana Jones gemischt mit Evil Dead.
Ja, genau. Und dann gibt es natürlich, dann gibt es jetzt diesen neueren Film, den habe ich aber noch nicht gesehen, und zwar Uncharted mit Tom Holland.
Habe ich auch gesehen, ja, stimmt. Ein totales Rip-Off, kann man so sagen. Aber ich glaube, das war auch der Sinn der Spiele, oder nicht? Eigentlich einen männlichen Tomb Raider zu machen, ne? Oder?
Ja.
Und was wäre wieder basiert auf Indiana Jones? Was wiederum basiert auf Quarterman? Meine Güte.
Das ist unglaublich. Es ist unglaublich.
Es ist unglaublich.
Und ich muss natürlich hier noch erwähnen, um auch ein bisschen meine Kindheit aufzuarbeiten, und zwar gibt es so einen Abenteuerfilm, der heißt Die Abenteuer von Tennessee Buck. Also auf jeden Fall heißt der Typ Tennessee Buck. Und das habe ich auch auf RTL geguckt. Und das war ein totales Rip-Off von Indiana Jones. Der sah auch genauso aus. Ja. Ich weiß noch, und deswegen erwähne ich es jetzt, ich weiß noch, dass es gibt so, also auch sein Love Interest, die blonde Frau an seiner Seite, die wird irgendwann ausgezogen und von Wilden, also ich sage jetzt bewusst von Wilden, weil das ist, wird halt so dargestellt, wird die eingeölt. Ja. So, und als ich das erste Mal gesehen habe, der Steven, dem wird ganz heiß gerade, als ich das erste Mal gesehen habe mit 11 oder so, war das, glaube ich, die erotischste Szene, die ich je auf RTL Plus gesehen habe, ja. Und habe mir deswegen immer diesen Film angeguckt. Und falls ihr der... weil die regelt sich, die wird eigentlich... Also ich glaube, die wird eingeölt, weil die danach entweder gekocht werden soll oder geopfert oder so, weißt du? Also ist keine...
Ist egal, Hauptsache sie wird eingeölt.
Aber es wird halt so dargestellt, so gefilmt, so halt sehr erotisch gefilmt. Und, oder vielleicht hat es nur auf mich so gewirkt, ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, es wird auch so gefilmt, und das fand ich so toll. Damals, und ich habe, und den Film gibt es aber nicht auf DVD. Also, wenn ihr da draußen den Film habt, schickt ihn mir bitte. Ich würde mir die Szene gerne nochmal anschauen, ja.
Ja, ich auch.
Schickt dem Steven bitte auch eine Kopie davon. Das wäre ganz lieb. Und jetzt gab es ja den letzten Indiana Jones-Film. Wie fandst du den eigentlich?
Hartes Schicksal?
Ja. Hartes Schicksal, ja.
Okay.
Hartes Schicksal. Hartes
Schicksal. Ja, heißt das Rates Schicksal?
Ja, Rates Schicksal, ja.
Okay, okay. Ich fand den nicht so scheiße, wie alle sagen. Hm. So. Ich finde aber auch, der hätte nicht Not getan.
Nee.
Also ganz, ganz einfach. So, was wollte man damit jetzt? Was möchte uns der Künstler damit sagen?
Ja, das ist ein ganz merkwürdiges Projekt gewesen eigentlich.
Ja, hätte nicht sein müssen. Also ich fand Kristallschädel schon ein bisschen grenzwertig, muss ich gestehen. Und damit hätte ich gut leben können, dass das Ende ist. War ja auch ein schönes Ende in der Kirche mit Shia LaBeouf, mit dem Putin schmeißen und nee, du bist noch nicht dran oder sowas, was er dann sagt. Mhm. Perfekt. Aber nee, jetzt musste man dann auch wieder noch einen draufsetzen in dem hohen Alter. Ach, weiß ich nicht. Aber ich habe mich nicht gelangweilt und ich fand ihn nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja.
Aber es ist halt so ein bisschen, ich meine, das war ja so ein komischer Film, also ich mochte den irgendwie schon, aber es war ja, haben wir ja schon öfter mal auch in anderen Formaten drüber geredet, ist immer die Frage, für wen war der gemacht? Für junge Leute war er nicht wirklich gemacht, nur ein bisschen. Für alte Leute war er auch irgendwie nicht so ganz richtig gemacht. Also schwieriges Projekt, ehrlich gesagt, ja.
Ja.
Aber man muss sagen, das Genre des Abenteuerfilms, also so dieses klassischen Abenteuerfilms, so dieses Indiana Jones-artigen Abenteuerfilms, das ist ja nicht etwas, mit dem man so überschwemmt wird. Also heutzutage, das gibt es nicht so oft, muss man sagen.
Ja. Das stimmt. Es ist ja auch sehr aufwendig, also und sehr teuer heutzutage. Ich meine, selbst wenn Quatermain 1 und 2 aus den 80ern jetzt von Canon-Films B-Movies sind, sind die verdammt gut für ihre Art, finde ich. Also wenn du jetzt diese schlechten Greenscreen-Verfolgungsjagden rausnimmst, im Flugzeug oder in dieser Wildwasserbahn da unten in den Schluchten, wenn du das jetzt mal beiseite lässt, sind die ja echt gut gemacht, die ganzen Kulissen und so weiter. Also Hut ab. Also gelangweilt habe ich mich da nicht.
Ja. Nee, ich auch nicht. Ich fand den auch, muss ich ehrlich sagen, wirklich putzig. Also ich fand, manche Szenen habe ich mich totgelacht, aber auf der anderen Seite auf eine gute Weise. Ja, also ich gedacht habe, irgendwie ist der ganz geil gemacht, aber halt voll Gaga teilweise. Und natürlich...
Ja.
Ich glaube, was da natürlich heutzutage teilweise das Problem ist, in der Zeit, in der wir leben, ist, dass du ja so einen Abenteuerfilm machen, dass der Sinn dahinter ist ja im Grunde, dass, oder so wie es bis jetzt gemacht worden ist, dann müsste man es vielleicht anders machen, dass halt Weiße, ja, dahin gehen in einer Zeit, in der Imperialismus noch eine Rolle gespielt hat, und dann Sachen entdecken, die noch nicht entdeckt worden sind. Und da musst du natürlich auch eine Gesellschaft zeigen, von Ureinwohnern, die vielleicht noch nicht so politisch korrekt dargestellt werden, wie das vielleicht heutzutage, ja, so sage ich jetzt mal, ja, durch die Blume, wie das vielleicht heutzutage verlangt wird. Und wenn du dann irgendwie so einen afrikanischen Stamm zeigst, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und du machst dann irgendwie Feuer und die sagen, oh, Feuer, weißt du, dann ist gleich heute, ist es gleich wieder total politisch inkorrekt. Aber das sind ja Geschichten, die spielen um die Jahrhundertwende, so zwischen, was weiß ich, wann das spielen soll, 1910 oder so.
Ja, genau, 1910 spielt der zweite Teil, richtig.
Ja.
Der erste ja noch früher zu Kaiserreichszeiten, ne? Da ist ja die kaiserliche Armee, geht da ja auf Schatzsuche mit denen.
Und da ist es halt auch noch teilweise, und du brauchst das natürlich auch, also musst du, wenn du so eine voll fortschrittliche Welt hast da in Afrika, ja, dann brauchst du keinen Abenteuerfilm mehr drehen, weil da gibt es dann nichts mehr zu entdecken, ja. Das ist einfach so. Deswegen glaube ich, dass es...
Hat das Tomb Raider nicht auch gemacht? Gab es da nicht auch Eingeborene? Die wurden vielleicht nicht so degeneriert dargestellt, aber auf jeden Fall gab es da auch welche.
Ja, also jetzt in... Ja, ich kann mich an diese Filme, also an die mit Angelina Jolie, ich habe die hier auch, die Filme.
Nee, ich meine jetzt auch den mit Alicia. Oder,
da sind dann aber so welche, die, da geht es ja um, boah.
Ist jetzt ja auch nicht sonderlich wichtig,
ist ich auch nicht sagen. So irgendwie,
dass es da schon, ja, auch diese Darstellung dieses Volkes gab. Oder dieser Völker.
So ein bisschen, ja, vielleicht.
Er hat sich aber durch alle Filme durchgezogen. Irgendwie. Außerdem mit Swayze, der ist ein bisschen politisch korrekter, möchte ich jetzt mal sagen, dargestellt. Aber der, nee, von 1950, der Quatermain, da ist dann auch nochmal so eine Schippe. Da, komischerweise kommt da die Frau besser weg. Also die ist da nicht das Dummchen, wie jetzt hier Sharon Stone, die gar nichts auf der Kette hat. Aber diese Völker, diese afrikanischen Völker, die werden dann auch oft mit dem N-Wort beschrieben, so, ja, und die N-Punkt-Punkt-Punkt, die wissen das ja alles gar nicht und die, da muss man ja erstmal beibringen. Und ich so, eieieiei, aber gut, das waren die 50er Jahre, ne?
Naja, klar.
Das ist ja da ist klar, wieder noch Standard gewesen.
Ja, natürlich. Aber ich fand das, ich bin ja ein großer Sharon Stone-Fan.
Ja.
Von daher, zum Beispiel die Szene im Auto, wo sie sich des Kleides entledigt, die fand ich spitze. Also fand ich gut.
Auch wenn sie dabei so dumm rumlacht und singt, ich gehe meinen Mann besuchen, ich unterstütze meinen Mann, ich muss dich heiraten. Furchtbar.
Ja. Ich hab tatsächlich überlegt, Richard Chamberlain, ich wurde ja früher von dem gequält, also er wusste das ja gar nicht, aber weil meine Mutter meine Mutter hat immer die Dornvögel geguckt, ja.
Oh ja, darauf wollte ich auch noch hinaus. Oh,
kennst du noch?
Tolle Geschichte zu, ja. Ja, ich habe sie selber, glaube ich, nie gesehen. Will ich aber. Und weißt du, warum ich die mir angucken möchte? Das ist vielleicht gar nicht so interessant, aber für mich ein prägendes Ereignis. Ich bin damals mit meiner Mutter einkaufen gewesen bei Karstadt. Kennt ihr noch Karstadt? Kennt ihr immer noch Karstadt? Und da gab es eine Multimedia-Abteilung. Und da gab es ja Videokassetten, natürlich in den 90ern, Videokassetten. Und dann habe ich irgendwann da so rumgeguckt und ich dann so, oh, The Crow mit Brandon Lee. Ab 18, natürlich. Super Hardcase, riesengroß. Ich sage, Mama, den Film will ich haben. Und weißt du, was sie zu mir sagt? Junge, kein Problem, dafür kaufst du mir den. Und sie reicht mir die Dornenvögel. Ich so, ja, kein Problem, gehe ich zur Kasse und hab die Dornenvögel gekauft. Und sie hat mir dann The Crow gekauft. Da weiß ich nicht, wie alt ich da war, 13, 14. Wieso? Und das verbinde ich jetzt immer damit, The Crow und die super. Dornenvögel.
Und ihr hattet beide sozusagen einen schönen Abend. Sie hat die Dornenvögel geguckt und du The Crow, ja? Okay.
Ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob es nur der Film war oder ob es die komplette Serie war mit so drei Tapes drin. Das ist möglich. Mhm. Großartig.
Ich muss leider zugeben, ich kenne diese ja. Edition, weil die hatten wir hier nämlich auch. Das waren irgendwie, glaube ich, drei Tapes. Und das ist, die Dornvögel ist ja wie eine, ich glaube, man würde sagen, eine Miniserie, würde man heute sagen, glaube ich, gell?
Ja.
Glaube ich, aus Erinnerung. Und ja, wer kennt sie nicht? Also diese unglaublich triefende Schnulzromanzen-Geschichte von einem Pfarrer, der eigentlich nicht darf, aber gerne will, und irgendeinem australischen Schafbauern mit seiner Frau, und die Frau und der Pfarrer sind eigentlich total, oder Priester, also sind Katholik, ja, Priester, sind eigentlich total verknallt, aber er darf ja nicht. Und das hat natürlich Frauen ab 40 plus total angesprochen, das Thema. Und diese Serie war der absolute Knaller in den 80ern, die Dornenvögel. Ja,
ja, 83 ist sie produziert worden.
Ja.
Und tatsächlich gab es in der 96 noch einen Film hinterher. Die verlorenen Jahre hieß der. Hast du das auch gesehen?
Ja, ich befürchte. Also ich war da, glaube ich, weiß ich nicht, 8 oder so oder 12 oder wann ich das letzte Mal gesehen habe. Und ich habe es halt immer mitgeguckt dann. Und ich kann aber nicht sagen, dass ich es mag. Ich weiß, dass Brian Brown mitspielt, der auch bei FX zum Beispiel mitgespielt hat und so. Also ist das so einer, der auch in Hollywood-Filmen dann tatsächlich mitgespielt hat.
Okay.
Das weiß ich noch. Das war der Einzige, der da. Und ich glaube, sie war auch nicht so unbekannt. Ich weiß nicht, war es Rachel Ward oder so hieß die, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe aber Richard Chamberlain immer als sehr seriösen Darsteller, so durch diese Serie, glaube ich auch, habe ich immer gesagt: Oh, Richard Chamberlain, ich habe immer gedacht, er ist ja eigentlich Priester. Ja, das ist ja ein Priester. So, immer voll den Respekt vor dem. Habe ich heute noch, wenn ich den sehe, dann denke ich immer so, oh, Richard Chamberlain, ich kann den gar nicht, ich weiß gar nicht, was das für ein Schauspieler ist, weil der ist ja irgendwie bekannt, aber auch nicht so richtig, also der ist so komisch bekannt, der ist sowieso europäisch bekannt, habe ich das Gefühl.
Ja, das kommt wahrscheinlich auch durch diese vielen Western und so weiter, diese ganzen Schnulzen-Geschichten, die er gemacht hat, früher in den 60ern und 70ern schon, ne?
Ja. Also ich frage mich immer, kennt man den eigentlich in Amerika? Das frage ich mich immer. So ist, der ist für mich wie so David Hasselhoff. So, den kennt man schon in Amerika, aber eigentlich in Europa kennt man den total. So ist für mich Richard Chamberlain irgendwie.
Ja.
Aber der ist ja ein Ami, oder? Das ist ein Amerikaner? Das ist ein Engländer. Kann
doch Engländer sein, ne? Weiß ich auch nicht. Willst du das googeln?
Ja, ich google das jetzt mal. Schauen wir mal.
1973 hat er in Die drei Musketiere mitgespielt.
Ja, ja,
Musketiere magst du doch auch, oder nicht? Mochtest du den auch?
Der ist in Kalifornien. So das ist in Kalifornien übrigens. Das
ist ja ekelhaft.
Los Angeles.
So ein guter Schauspieler, und dann ist das auch noch so ein Tief-Ami. Hat er nicht mal irgendwie irische oder englische Wurzeln?
Ich hätte gedacht, das ist ein Engländer. Ich hätte gedacht, das ist ein Engländer. Das ist
ganz den Namen auf jeden Fall.
Richard Chamberlain, wahrscheinlich wegen dem Namen. Ja, aber diese drei.
Denke ich mir bei James Masters auch so. Eigentlich müsste der Engländer sein, aber der ist Texaner. Musketiere.
Also das sind diese Verfilmungen auch mit Oliver Reed und Michael York und so, und mit denen bin ich auch ein bisschen groß geworden, und ich liebe die, ich liebe generell die Musketiere als Figuren sozusagen, als Charaktere, oder diese Musketiergeschichte finde ich super. Und da gibt es manchmal bessere, manchmal schlechtere Verfilmungen. Die mit Richard Chamberlain sind halt sehr klamaukig, habe ich die in Erinnerung. Aber fand ich auch, ich glaube, er hat Aramis gespielt damals.
Ja.
Fand ich auch gut. Also so habe ich ewig nicht mehr geguckt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich muss sagen, also eben Richard Chamberlain, ich weiß, er hat nochmal der Graf von Monte Cristo gespielt. Das habe ich auch als Kind dauernd geguckt. Oh, nee, oder der Mann in der eisernen Maske hat er auch gespielt, wo sie dem armen Richard Chamberlain so eine Maske aufziehen und so. Und dann, das habe ich auch immer geguckt als Kind.
Kenne ich nur von Leonardo DiCaprio, glaube ich. War der den nicht auch mal gespielt?
Ja, ja.
Der Mann in der eisernen Maske.
Ja, ja, genau.
Okay.
Aber Richard Chamberlain hat ja auch so eine Bourne-Verfilmung gemacht, bevor Matt Damon es gemacht hat. Ja. Wusstest du das?
Doch, habe ich gelesen, aber ich hatte das jetzt nicht mit dem Born in Erinnerung.
Doch, doch, der hat es
gebracht oder in Zusammenhang gebracht.
Der Agent ohne Namen oder so heißt das, glaube ich. Und das ist, ist die Geschichte, ist die Born-Verfilmung. Heißt auf Original auch Born Identity, wie der Originalfilm. Und er spielt tatsächlich Jason Bourne. Ne?
Interessant. Also ich habe mit Richard...
Ja?
Ja.
Nee, ich wollte nur sagen, ist von 88, wollte ich nur sagen. Wenn es einen interessiert, ist von 88. Wir haben Fans der Bourne-Reihe. Ja.
Ja, ich muss dazu sagen, mit Richard Chamberlain habe ich persönlich jetzt nicht so die Verbindung.
ich auch nicht.
Außer halt die Dornvögel. Ja, ja, die persönliche. Also mit Sharon Stone und James Earl Jones trinke ich ab und zu mal Kaffee, aber nicht
Steven,
mit Richard Chamberlain.
Steven Earl Jones heißt er.
Steve Earl Jones. Und dementsprechend habe ich mir zu ihm jetzt nicht so viel aufgeschrieben. Ich will ja nicht mit was glänzen, was ich aus Büchern kenne. Nein, so nicht. Du musst ja auch zu Wort kommen hier.
Zum Haupt, du meinst, du hast dir zum Hauptdarsteller nichts aufgeschrieben. Ja gut, okay, ist ja auch nicht so wichtig.
Ja, nichts trifft es ganz gut, ja.
Nein.
Ich dachte, die Dornvögel-Geschichte reicht.
Ja, absolut. Ich finde, dass er und Sharon Stone null Chemie haben als Pärchen. Ich finde, sie passen überhaupt nicht zusammen.
In dem ersten Teil haben sie ja auch so eine angedeutete Liebesszene in so einem Kochpott. Klingt jetzt komisch, aber es ist ja tatsächlich so. In einem Kochpott. Und werden von Löwen beim Liebesspiel beobachtet. Und da habe ich mir auch gedacht, nein. Nee, irgendwie wollte das nicht. Das war so ähnlich wie, aber das vielleicht liegt es auch an Sharon Stone, weißt du, weil ich fand schon in The Specialist, fand ich die Sexszene mit Sylvester Stallone schon sehr schlecht. Und mit Steven Seagal in was war es, in Nico, ne? Das ist auch total, also, naja.
Naja, gut, aber sie hat auch eine tolle Sexszene mit
Michael Douglas.
Ja, mit Michael Douglas auch. Mit denen hat sie gleich mehrere und mit William Baldwin.
In Sliver.
Ja, und
so, ja, also, super.
Also
super,
es gibt cool. Da auch viele positive Beispiele, das will ich nur mal so sagen. Ja. Das hat auch ein bisschen was mit den Männern zu tun. Ja,
ich wollte die doch nur hochnehmen. Hängt ja gar nicht mehr hinter dir. Mensch, ach, jetzt hättest du doch mal wieder hinhängen können.
Ja, stimmt. Poster. Ja, ich hänge sie wieder hin. Ja. Ich hatte hier ganz lange ein Sharon Stone Poster, deswegen nur für alle, die es nicht wissen. Ich hänge sie eines Tages wieder hin. Ja.
Ja, eines Tages, genau. Aber zu Sharon Stone habe ich mir viele Filme aufgeschrieben, aber obwohl ich gar nicht so der große Fan von ihr tatsächlich bin, aber von den Filmen teilweise. Ja,
ja, also ich meine, Sharon Stone muss man fast nicht zu sagen. Also die hat natürlich ganz tolle Klassiker auch, war die drinne. Ob man sie jetzt mag oder nicht, aber Total Recall, Basic Instinct haben wir jetzt schon erwähnt, Sliver. Und natürlich in den, auch bevor sie, also ich habe wirklich, ich glaube, fast alle Filme mit Sharon Stone gesehen, auch die sie vor Basic Instinct gemacht hat, bevor sie einen Durchbruch hatte, hat sie manchmal so ich habe mir alles Mögliche mal eine Zeit lang mit Sharon Stone angeguckt.
Action Jackson war doch super.
Action Jackson, also sie hat ja auch viel, wo sie wirklich Hauptrolle hat sie so kleinere Filme vorher gedreht. The Quick and the Dead als Beispiel, als Western zum Beispiel. Also das sind ganz verschiedene Sachen, die sie gemacht hat. Und jetzt ist sie Mitte 60, glaube ich, Anfang Mitte 60. Mitte 60, glaube ich, ist sie schon.
Und hat aber auch jetzt schon gleich mal eine Frage.
Ja, bitte.
1998 kam Sphere raus. Die Macht aus dem All. Ganz geiler Film, ich finde. Aber danach... Kannst du mir sofort einen Film nennen, der es noch wert ist, mit Sharon Stone geguckt zu werden?
Naja, also ich fand, aber das ist halt kein Sharon Stone-Film, aber so spontan würde ich sagen, wo sie halt mitspielt, ist Broken Flowers von Jim Jarmusch mit Bill Murray.
Okay.
Der ist nicht schlecht, der fällt mir jetzt so spontan ein. Und danach Basic Instinct 2 natürlich.
Ernsthaft?
habe ich nie.
Habe ich nicht gesehen. Habe ich doch nicht gesehen. Ich traue mich nicht.
Gut, Casino, aber das war ja davor.
Casino war schön, ja, das war davor, genau.
Ja.
Ja, ist ja auch nicht wild. Ich dachte, du hättest da noch so eine Pistole geschossen und hättest gesagt, ja, hier, das war super.
sie hat wirklich danach, hat sie auch, wenn ich mir das hier angucke, sie hat halt nicht mehr so. Sie hat Gloria hat sie noch gemacht, dieses Remake von dem John Cassavetes-Film.
Okay.
Und hat in manchen Filmen halt eine kleine Rolle gehabt, das muss man sagen. Also so wie Bobby, das war mal ein ganz bekannter Film. Bobby mit von der Ermordung von dem Kennedy-Bruder. Catwoman war sie die Böse. Catwoman auch totaler Flop damals.
Mit Halle Berry.
Ja, mit Halle Berry.
Oh, habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich glaube, der war sehr schlecht, ne?
Egal, ja, den können wir auch mal, den können wir auch mal hier mit in die Sendung.
Oh, ja, sehr schön.
Dann gibt es natürlich so eine französische Serie, so zwei Filme, die heißen Largo Winch. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Und im zweiten Teil spielt sie auch mit, glaube ich, auch eine größere Rolle in Largo Winch 2. Die wollte ich immer mal gucken. Das sind ja so französische, relativ große Actionfilme, so ein bisschen agentenmäßig. Okay. So das James Bond-artig. Ja.
Ja.
Und aber ansonsten ist sie relativ, hat sie relativ viele Filme nach dem Jahr oder ab den 2000ern gemacht, aber wirklich eher nur, glaube ich, in kleineren Rollen und hat aber nichts Bedeutendes mehr gemacht. Nee, absolut nicht. Nur sagen. Also ihre Hochzeit hatte sie eindeutig in den 90ern, ja? 80er, 90er.
Ja, genau. Ja.
Genau.
Also ich fand interessant nochmal, dass sie in Remington Steele mitgespielt hat, 83, und also in einer Serie. Und T.J. Hooker fand ich auch interessant und sogar in Police Academy 4.
Ja, ja.
Muss ich mich jetzt echt zurückerinnern, sie da irgendwie mitspielt. Das ist mir nicht hängen geblieben. Mhm. Und aber ja gut, wir hatten ja erst, glaube ich, neulich drüber gesprochen, über Nico halt mit Steven Seagal, Above the Law von 1988. Aber ja, gut, Sharon Stone. Das ist Sharon Stone.
Also Regie hat geführt hier bei diesem Film Gary Nelson, heißt er. Beim ersten war es J. Lee Thompson, der auch viele Filme gemacht hat, muss man sagen. Auch viel für Canon. Und ich habe mal gesehen, J. Lee Thompson hat sozusagen, war irgendwann mal vor Canon eigentlich ein relativ bekannter Regisseur, der viele größere Filme auch gemacht hat. Und dann ein bisschen weg vom Fenster und Canon hat ihn eigentlich engagiert und hat ihn relativ viel machen lassen. Murphy's Law hat er, glaube ich, gemacht. Heißt der Murphy's Law oder heißt der Murphy's, also auf Deutsch heißt er irgendwie Murphy's Gesetz.
Ich weiß nicht, aber Murphy's Law. Mit Charles Bronson.
Ja, mit Charles Bronson oder auch, ich kenne ihn ja auch vor allem von der Feuerwalze mit Chuck Norris, die hat er auch gemacht. Ja. Und so. Und den zweiten Teil hat aber jetzt Gary Nelson gemacht, der eher als Co-Regisseur bei größeren Filmen mitgewirkt hat, habe ich gesehen.
Ja, also, ich habe nicht so viel über den gefunden, aber dann kommst du ins Spiel.
Ja, und man muss, bevor man das noch sagt, muss man sagen, dass der Drehbuchautor von Quartermain 2 ist Gene Quintano. Klingt ein bisschen, als wäre der Cousin von Tarantino, Gene Quintano.
Ja.
Der gemacht hat, also er hat viel geschrieben, muss man sagen, aber einen Film hat er gemacht als Regisseur und zwar Loaded Weapon. Ja, es ist der Regisseur von Loaded Weapon.
Geiler Film.
Wer hätte das
gemacht? Jamie Lee Curtis, wollte ich gerade sagen. Jamie Lee Curtis, nein.
mit Steven Lee Curtis, ja.
Steven. Ja. Du weißt doch genau, wen ich meine. Der, mit dem Bad Motherfucker.
Samuel L. Jackson
natürlich. Und mit Emilio Estevez.
Genau. Und hier unser Regisseur Gary...
Tim Curry.
Nee, Jim Carrey spielt da nicht mit.
Tim Curry. Als eine kleine Pfadfinderin. Ja, ist so.
Ja,
ist
ja, so. Ich erinnere mich, ja. Ich finde da auch super, wie John Lovitz, der im Grunde Joe Pesci da spielt und dann wird er so erschossen und so und dann liegt er da so und dann sagt er so,
Defini.
Ja, ist es so schlimm, ist es so, nein, es wird schon wieder, du kriegst das schon hin und so, sagt er dann halt zu
der. Der Leichensack wird zugemacht. Er wird in die Leichenbahn geschmissen.
Wir haben damals, als wir den gesehen haben, wir fanden den so witzig, diesen Film.
Ja. Ja, was haben Sie denn heute für eine Sorte Eis? Kiwi Kish, das ist ja widerlich.
Ja, ich muss den unbedingt mal wieder gucken. Ja.
Oh, großartig. Ein super Film. Passt der hier rein? Wollen wir den besprechen?
Ja, der ist halt, ich weiß gar nicht, ob ich den heute noch so lustig finden würde, aber ich glaube schon. Ich glaube schon.
Ich schon.
Also Gary Nelson hat aber gemacht, sehe ich jetzt gerade, und zwar Das schwarze Loch hat er gemacht. Das wusste ich gar nicht.
Kenn ich nicht.
Natürlich kennst du den, der ist von Disney. Ist ein ganz berühmter Film von Disney mit Maximilian Schell und diesen Robotern, diesem bösen Roboter, diesem roten Roboter Vincent und diesen kleinen Robotern, diesen kleinen süßen Roboter, der dann stirbt. Kennst du nicht?
Dein Bild, ja, wow, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, nee, das ist es nicht.
Kennst du nicht das schwarze Loch?
Ich glaube nicht.
The Black Hole, das ist ein Science-Fiction-Film.
Also ich schreibe es ja wieder in die Kommentare, wenn ich dann sage, doch, kenne ich.
Oh, also, das kennst du nicht. Naja, gut, das ist vielleicht das, weil du ein bisschen jünger bist. Der lief nämlich früher auch dauernd im Fernsehen. Das ist ein Disney-Film.
In der Tat.
Also da muss man tatsächlich sagen, da hat Gary Nelson auch wirklich was Tolles gemacht, weil das ist ein ganz toller Film. Natürlich auch mit ein bisschen Nostalgiefaktor, aber auch den haben sie wahrscheinlich dann eben auch jetzt ausgegraben. Dann eben für diesen hier vorliegenden Quatermain. Der hat sonst viel Fernsehen und Fernsehfilme gemacht und so. Und hat nicht, also der ist jetzt nicht so der super berühmteste Regisseur. Aber das hier hat er ganz gut gemacht. Also das hätte man auch durchaus schlechter machen können.
Ja.
Finde ich.
Ja. Produktion war ja auch wieder, also neben Joram Globus. Wird er so ausgesprochen?
Joram. Joran Globus,
Menachem Golan, hat ja Avi Lerner wieder mitgemacht. Avi Lerner. Da hatten wir ja neulich auch mal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, aber da war ich denn ja. Expendables 1 bis 4 hat er mit produziert und da stand ich ein bisschen am Schlauch. Und das wollte ich jetzt hier nochmal. Ne?
Ja, ja.
Avi Lerner.
Ja,
da ist er.
Ja.
Da ist er wieder. Ja. Und die Musik ist ja im Original von Jerry Goldsmith gemacht worden für den ersten. Und jetzt kommt eine Theorie von mir, eine Verschwörungstheorie. Es wird jetzt ja hier im Vorspann steht, Michael Lynn hat hier Musik gemacht für den Quatermain 2. Und aber bei Wikipedia steht schon / Jerry Goldsmith. Ich bin der Meinung, die haben einfach nur den ersten Soundtrack komplett übernommen und haben irgendeinen Ghostwriter da reingeschrieben, damit sie nicht so viel zahlen müssen.
Ja, beides. Du hast recht und auch nicht, aber fast. Und zwar, die haben aus Kostengründen, weil die keine Kohle hatten mehr für den zweiten Teil, haben die gesagt, so, wir können nicht nochmal neue Musik schreiben. Vor allem nicht, wir können nicht mehr Jerry Goldsmith bezahlen. Also samplen wir seine Musik aus dem ersten Teil und dieser Michael Lynn, der macht noch ein bisschen was dazu. Aber nur ganz wenig hat der neu dazu gemacht. Und der Rest ist alles gesampelt aus dem ersten.
Ja, okay. Ja, siehst du, war ja nicht ganz falsch.
Nee, ganz falsch warst du nicht. Und dann muss man sagen, dieses Quatermain-Thema, was ich jetzt auch die ganze Zeit im Kopf habe, weil ich heute den Film mir angeguckt habe, ich krieg's auch nicht mehr raus. Ich mag das eigentlich. Es ist tolle Musik. Es ist super Musik. Jerry Goldsmith war ein Riesenkomponist. Und erst heute, wo es lange nichts mehr von ihm gab, weil er halt schon lange tot ist, merkt man erst, wie gut der war. Weil halt so, der hatte so seinen sehr eigenen Stil, muss man sagen. Ja, es war sehr eigen. Nur in diesem Film wird es dauernd abgenudelt, dieses Thema. Die ganze Zeit.
Aber ich weiß nicht, ob er dafür was kann. Also zumindest nicht mit dem zweiten. Ja, das ist ja da, also im zweiten, ich weiß genau, was du sagen willst.
Und nee,
ich
der kann da nichts
unterbrochen. Für. Es tut mir leid. Aber es ist tatsächlich so, der Quatermain und noch wer gehen einfach nur eine Treppe runter und schon kommt diese gloriose Fanfare. Und total fehl am Platz. Und ich habe mich da auch tierisch drüber geärgert, weil dann irgendwann hatte ich es dann auch irgendwie über. Und dann an so richtigen Momenten haben sie es dann halt nicht eingebracht. Wer hat denn da die Musik zusammengeballert? Das ist ja furchtbar.
Ja, also es ist egal, man muss das wirklich erklären. Es ist egal, was die machen. Das ist, im Grunde ist es so, wenn Quatermain geht aufs Klo und drückt sich eine riesen Wurst aus dem Bauch und dann geht sofort die Musik los. Also so
heute
ist es
immer. Sinkt für sie das Niveau. Oh
Gott. Ja. Entschuldigung, ich wollte nur mal sagen. Ja.
Die Wurst, du warst bei der Wurst.
Ja. Nein, aber so ist es. Es ist genau das. Es ist egal, was passiert. Es passiert irgendwas. Die bewältigen das Problem innerhalb von 30 Sekunden und danach setzt das Thema ein.
Ja.
Und zwar alle 10 Minuten. Ja,
ganz unerzählt, genau.
Und das ist halt echt ein bisschen too much. Also es ist wirklich echt... Viel zu viel, ja. Aber naja, gut, okay. Also.
Ja, was sollen wir machen?
Die Geschichte des Films,
ja
ist, dass Alan Quatermain, ich habe auch gedacht, der geht ja da irgendwie auf so eine, da ist ja so ein Markt, da wo der lebt dann. Der wohnt ja in so einem Herrenhaus, in so einem weißen Herrenhaus natürlich. Und, im Dschungel. Und dann geht er auf so einen Markt und sagt da zu den Leuten, hat einer von euch Lust auf eine, mit mir auf eine Expedition zu gehen? Das kann man ja auch falsch verstehen. Also wenn jetzt heutzutage man...
Ja. Das ist aber, auch aus dem ersten jetzt, meinst du? Oder du meinst, wo die Story schon gestartet ist vom zweiten?
Wo die Story schon gestartet ist. Okay. Auf eine kleine Expedition mit mir zu gehen. So, auf eine kleine. Will einer von euch, hat einer Lust auf eine kleine...
Ja, das muss man natürlich so ein bisschen
auf eine kleine erläutern. Expedition mit mir zu gehen. Wir entdecken etwas an uns und du entdeckst was an mir. Und
wir reiben uns mit
ich entdecke was... Ah ja, jetzt haben wir wieder... Genau, ja. Also genau, weil er sein Bruder und seine Freunde oder sein Freund die sind auf eine Expedition gegangen und haben da die geheimnisvolle Stadt, die Stadt aus Gold gesucht. Oder die Stadt
aus dem ersten Teil, ja.
Achso, das ist aus dem ersten Teil. Nee, aus dem zweiten Teil, wie das anfängt, meine ich. Wie der zweite Teil anfängt.
Ja, der fängt an, dass jemand durch den Wald gejagt wird.
Ja, genau, aber das ist ja der Freund.
Und der landet, der landet dann bei
direkt bei Quartermain, im Vorgarten.
Bei Alan Quartermain. Ja,
direkt, genau, direkt im Vorgarten von Alan Quartermain.
Und das ist der Verbündete oder der Kumpel von seinem Bruder, von Quartermains Bruder, richtig. Und die waren gerade auf einer Expedition. Und der kann nur noch stammeln und ist sehr schwer verletzt und hat gesagt, ja, hier, Bruder, Gefahr, ich konnte nichts machen. Genau, und wird dann noch ermordet. Im Haus. Ja, mitten in der Nacht. Und er kann noch, dem einen Angreifer konnte man noch eine Waffe entreißen. Und da sind so Schriftzeichen drauf und so und Symbole. Und die kann Sharon Stone dann mehr oder weniger entziffern. Da spielt sie mal nicht das Dummchen. Das fand ich nämlich sehr gut. Da hatte ich mir nicht gedacht, ja, nach dem ersten Teil, das war so furchtbar. Eigentlich hatte sie keine Aufgabe, außer ständig zu schreien und Quartermain zu sagen. Das ist dann nachher
im zweiten Teil ein bisschen besser geworden. Aber findest du es nicht gut, wenn eine leicht bekleidete Dame immer deinen Namen schreien würde? Also
ja, meinen wäre okay, aber nicht den von Quartermain. Und vor allem nicht mit diesem schrillen Ton die ganze Zeit. Ja, fand ich doch sehr anstrengend im ersten Jahr. Aber da haben sie ihr zumindest diese eine Szene gegeben, wo sie ein bisschen glänzen kann. Und das wollte ich eben hervorheben. Wenn wir jetzt nämlich schon beim Markt sind, hätten wir das alles übersprungen. Und verstehst
ja,
gut, du?
Das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm.
Ach so, nö, kann man ja auch wieder aus weglassen.
Als der Freund stirbt im Bett, da sagt Quartermain, eins ist sicher, das Fieber ist nicht die Todesursache. Ja,
ist das sehr mitfühlend, ja.
Ist das lustig gemeint oder war das analytisch? Was meinst du? Ich habe es nicht verstanden. War es ein Witz oder war es analytisch? Es ist sicher, das Fieber ist nicht die Todesursache.
Ja, das müssen wir ausdiskutieren.
Also auf jeden Fall ist es auch so, Sharon Stone, die sind da frisch verliebt, was man, wie gesagt, nicht merkt. Die merkt nicht, dass die verliebt sind, die beiden.
Aber sie wollen heiraten.
Aber die wollen trotzdem heiraten. Die wollen trotzdem heiraten und eigentlich auf Hochzeitsreise und so. Und dann sagt er, ja, ich muss aber meinen Bruder suchen. Und
will er ja nicht.
Ja, genau, man weiß es nicht so genau. Ja. Er will irgendwie nicht.
Sie kauft ihm ja einen Anzug und den findet er furchtbar. Und dann hat er ja eigentlich eher Besseres zu tun, als mit ihr auf Hochzeitsreise zu gehen.
Ja, es ist ein bisschen dieses klassische, dieser Archetyp Mann, der eigentlich nicht heiraten will und die Frau will ihn aber dazu bekommen. Also das ist so ein bisschen das auch wie von früher. So, das war halt früher so.
Ja, offensichtlich. In den 80ern war das immer so.
Nein, nee, du meinst das
in 1910.
In den 10ern war das so, in den 20ern. 10er, 20er.
Ja, genau. Ja,
und dann sagt er, nee, ich muss aber meinen Bruder suchen, der ist nämlich verschollen im Urwald und dafür hat sie irgendwie kein Verständnis. Gell?
Also total toll. Das ist also, ja, aber ihr habt euch doch seit Jahren nicht gesehen.
Ja, das ist echt hammer.
Ja, und er ist doch mein Bruder.
Das interessiert die überhaupt nicht. Sondern sie will ihn heiraten und egal, ja. Ist auch egal. Also
ist auch egal.
Das wäre dann halt wirklich die Frage, ob sie da die richtige. Jetzt sind dir vor Schreck die Haare vom Kopf gefallen, Steven.
Ja, absolut.
Wahnsinn.
Es ist einfach zu warm hier.
Es ist die Frage, ob das dann die richtige Frau für ihn gewesen wäre, ja.
Nein, können wir doch ganz klar beantworten.
Ich finde ja, er ist nicht der richtige Mann für sie. Also so würde ich eher sagen, weil
ja, ich
finde,
er besser passt. Gepasst, ja.
Ja.
Ich hätte und er hätte besser zu mir gepasst. Ja.
Richard Chamberlain hat sich, glaube ich, im Jahr 2003 oder so, hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Also von daher,
tatsächlich? Steven,
ja, ja.
Schön, dann habe ich ja Chancen.
Dann hättest du theoretisch Chancen. Also kannst du es ja noch überlegen. Ja,
ja ein, nö. 90 ist noch lange nicht vorbei. Also.
Ein bisschen. Ja, gut. Und du erbst dann auch.
Ja, ja vielleicht. Die goldene Stadt erbe ich dann. Ja.
Die goldene Stadt erbst du. So. Aber trotz alledem gab es ja schon die besagte tolle Szene, wo Sharon Stone, erstmal fährt sie ja da zum Flughafen oder zum Schiff oder so. Na, zum Flughafen nicht, es gibt ja noch keinen Flughafen damals, oder? Gab es da schon Flughäfen?
Also die, im ersten Teil fliegen sie Flugzeug. Aber es ist schon, ja, also vielleicht ein kleines
Zeppelin, zum Zeppelin-Hafen, aber vielleicht auch zum Schiff. Und dann kehrt sie aber um. Ja, dann kehrt sie um, weil sie ihn doch liebt und so.
Und das führt sie ja vor in diesem Tanz, wo sie sich auszieht mitten auf der Straße, was du ja so toll findest. Ja, das,
ja genau. Die beste Szene des Films, ja.
Ja, ja. Nein,
Und dann gehen die alle, also beziehungsweise er sucht auf dem Markt, sucht ja nach irgendwelchen Boys, die also jetzt mit ihm auf die Expedition gehen, ja. Und dann trifft er Stephen Earl Jones, trifft er dort, der eine riesen Axt bei sich hat und das alles nur wegen dem Geld gemacht hat, ja, muss man auch sagen.
Ja.
Genau.
Ja, ist auch nicht schlimm.
Und den kennt er von früher. Den kennt er irgendwie von früher, glaube ich, so. Und der geht dann mit. Und der hat irgendwie noch 5 irgendwas bei sich. Gepäckträger.
Schergen.
Und dann gibt es noch die lustige Nebenrolle. Der lustige... Was ist das denn? Ja, aber was ist der... Ist der lustige...
Der ist ein Geistlicher. Ein Geistlicher ist er.
Der Geistliche. Der lustige Geistliche.
Der lustige Geistliche Swarmer, ja. Der aber auch, glaube ich, weiß, wo es hingeht. Ja, der weiß, glaube ich, wo die goldene Stadt ist. Ne? Ich
glaub, genau, das wird von und weiß ist wieder ein gutes Stichwort. Er ist nämlich auch ein Weißer, nämlich er ist gar kein Inder, den er, glaube ich, aber spielt. Es ist also hier kulturelle Aneignung. Da wollen wir mal drauf hinweisen. Er wird nämlich gespielt von Robert Donner, heißt er, der in ganz vielen Western mitgespielt hat und auch super witzig aussieht. Und jetzt und da, wo ich gemerkt habe, dass der das ist, ich kenne ihn nicht, aber... Außerdem, dass es so ein New Yorker Schauspieler ist, der da so irgendwie so ein Inder spielt, so wie man das halt früher gemacht hat, fand ich das echt witzig. Der hat das, da fand ich ihn noch sympathischer irgendwie so. Es war echt lustig. Fand ihn ganz gut, obwohl er ja so eine Gaga-Rolle spielt, aber trotzdem.
Ja, ich fand ihn ein bisschen nervig. Aber ein Glück ist James Earl Jones schwarz. Ja, und spielt auch einen Schwarzen.
Was? James Earl Jones ist schwarz, ja. Das kann man so und behaupten.
Er spielt auch einen Schwarzen, ja.
Ja. Ja, klar.
Weißt du, dass durch diese ganze Szenerie mit diesem Markt und dieses Suchen und dann kommt James Earl Jones da mit so einer Riesenaxt, das hat mich irgendwie total an Conan der Zerstörer erinnert. Warum, weiß ich nicht. Wenn die da zusammen irgendwie losziehen und wie die sich auch kennenlernen und auch so einen Markt und so. Irgendwie war ich da ein bisschen zurückversetzt.
Ja, und da spielt er Stephen Earl Jones auch mit, allerdings im ersten Teil.
Im ersten Teil, richtig. Mhm. Da spielt er den Schlangengott, wie auch immer, ne? Ja, aber noch eben zu James Earl Jones, Stephen Earl Jones. Jetzt hast du es aber, ne? Das sagst du jetzt immer, oder?
Was, Stephen Earl Jones?
Ja. Hast ihn jetzt umgetauft, okay.
Ja.
Okay.
Ja. Ich mag den total gerne.
Ich auch. Der spielt ja auch in ganz tollen Filmen mit und auch in ganz tollen Filmen, die was für uns hier wären, ne? Also ich sag jetzt nur einmal Meteor Man von 93. Kennst du Meteor Man?
Ja,
der
ja.
Der ist großartig.
Ja. Meteor Man, großartig. Den habe ich hier.
Oder Karate-Tiger 4, glaube ich. Da spielt er auch mit. Und
der kennt ihn nicht. Ja.
Ja. Genau. Und ja, natürlich in jedem Star Wars-Film und Serie spricht er die Stimme des Darth Vaders. Ja,
natürlich. Und natürlich auch noch der Prinz aus Zamunda, muss man auch noch sagen.
Ein Engel auf Erden. Da spielt er auch mit in dieser... Kennst du noch Ein Engel auf Erden, die TV-Serie?
Ja, mit Michael Landon,
Und Exorzist 2, Conan the Barbar, haben wir schon gesagt, König der Löwen, spricht der Mufasa, die Stunde der Patrioten und jede Menge Politthriller und so viele Einträge hat der Mann, das ist irre.
Also, der ist auch schon sehr alt mittlerweile.
Das ist richtig.
Der ist sehr
alt. Aber er ist immer noch sehr gut.
Ja, und der ist auch, der war, ich habe Fotos gesehen von James Earl Jones, wo er jung war und schon gespielt hat und so. Auch ein sehr gut aussehender Mann war, als er jung war. Also ganz anders auch im Typ, weil der wird dann später ja so ein bisschen dicker und so, immer hat immer so diese eher behäbigen und so ein bisschen Vaterrollen halt gespielt. Gut, er war dann halt auch in dem Alter. Aber als er jung war, war der ein ganz anderer Typ. Das muss man mal echt googeln. Also der sah aus, da denkt man so, wow, das ist James Earl Jones, das ist ja krass. Da hat er in ganz anderen Filmen ganz andere Rollen gespielt. Also da gibt es noch so eine ganz andere Geschichte von dem. Genau, also diese Leute, diese vier Leute im Grunde, Sharon Stone, Richard Chamberlain, Robert Donner und James Earl Jones, machen sich auf die Reise mit den fünf Schergen im Gepäck und begeben sich auf eine Expedition, um den Bruder von Quatermain zu finden. Und das geht, das meinte ich auch vorhin am Anfang, das geht sehr schnörkellos, beginnt das. Also es ist eigentlich so, die suchen die Leute und dann laufen die einfach los am Berg vorbei. Und da gibt es auch noch so eine Indiana Jones Reminiszenz-Szene, wo sie auch so hinter, da ist dann so Sonnenuntergang und dann sieht man nur die Silhouetten, ja, wo sie dann so laufen alle. Das finde ich aber trotzdem ganz lustig gemacht, weil man alle so sieht, wie sie alle so an dieser Sonne vorbeilaufen. Ja. Finde ich auch ziemlich geil. Und dann auch, man glaubt es kaum, nach 10 Minuten fängt es auch schon an, da ist schon die erste Falle, ja, der sie begegnen. Und zwar ist es ein Durchgang, ein mit Felswänden links und rechts, und man glaubt es kaum, der Boden kann sich teilen. Ja.
Und sieht das nicht wunderbar aus?
Es sieht wunderbar aus. Also am Anfang war es natürlich ein bisschen so, da kommen irgendwie Speere aus dem Boden und man sieht ganz deutlich, dass da jemand unter der Kamera liegt und diese Schwere so nach oben macht. Das sieht man einfach. Ja.
Aber ich finde, gerade wo du gerade sagst, der Boden öffnet sich, wo der Swarmer dieses goldene Amulett anfasst, und dann ist das natürlich eine Falle, dann geht der Stein raus oder rein, weiß ich jetzt nicht mehr, und der Boden löst sich und geht wie so eine Falltür nach unten auf.
Ja.
Und dieses ganze Set, das ist ja gewaltig, weil es ist ja auch nicht klein, das ist ja bestimmt, keine Ahnung, also 20 Meter lang muss es ja bestimmt sein.
Ja. Ja.
Also gefühlt jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist wunderbar, sieht wunderbar aus. Ja.
Also ich meine, ich finde das, und das hat mich als Kind auch total fasziniert, diese Szene hat mich total fasziniert, weil Quatermain und Sharon Stone, wie heißt eigentlich Sharon Stone in dem Film, weiß ich gar nicht genau. Jesse, die fallen nach unten, er kann sich an so irgendeiner Liane da, an so einer Wurzel festhalten, ja, und der Boden ist geteilt und die anderen sind irgendwie so am Rand von dieser Felswand und man sieht am Anfang, bevor das passiert, das ist natürlich das Witzige dabei, wenn man darüber redet, dass es eben ein Set ist, sieht man, wie dann einer von diesen Gepäckträgern, da fängt es irgendwie schon an zu wackeln oder so, und dann läuft er diesen Weg lang und dieser Boden geht so total nach unten.
Er gibt nach, ja.
Der gibt total nach, dieser Boden. Du siehst auf einmal total, dass es halt gebaut ist, aber egal, es gibt manchmal so Szenen in diesem Film, auch Stichwort irgendwie Drahtseil, wo dann irgendjemand hinten festgemacht ist. Es gibt eine Szene, wo James Earl Jones am Anfang, als Jesse auf dem Markt in Bedrängnis gerät, weil so ist das halt dort in Afrika, als Frau wirst du sofort entführt und auf den Lastwagen geschmissen.
Mit Matratze drauf. Sind gleich schon fertig zum Vergewaltigen. Steigen Sie ein.
Genau. Auf den Vergewaltigungs-LKW. Und James Earl Jones kommt irgendwann von hinten und hilft ihr halt und hebt dann so einen Typen hoch und wirft ihn ins Wasser. Und man sieht dann, bevor er den Typ sozusagen hochhält, sieht man, dass der Typ an einem Draht festgemacht ist. Also James Earl Jones ist gar nicht so stark, wie man immer glaubt.
Ja, vielleicht schon, aber die wollten das nur nicht so zeigen.
Die wollten das nicht so zeigen, aber hat sich seine Kraft, hat er sich aufgespart für später.
Ja.
Vor allem, das ist auch immer toll, wenn er seine Axt so wirbelt. Der wirbelt ja diese Axt ganz, ganz toll. Ja.
Damit die Speere dran abfällt.
Einmal, genau. Einmal hält er diese Speere ab.
Ja.
Und ich glaube, das ist
super.
Wie so ein Propeller. Und ich glaube, das sind so Szenen, das merkt man auch später in diesem Palast, wo sie diese goldene Stadt finden und so, dass das im Skript komplett anders geklungen hat, als wie man es dann halt umsetzen konnte. Wenn man sagt, er hat diese Axt und dann dreht er die ganz schnell und die Speere und so weiter, die prallen daran ab, dann kann man sich so eine geile Szene vorstellen, aber es wurde halt relativ pragmatisch umgesetzt. Und dann haben dann irgendwie so zwei immer so in Großaufnahme so ein Speer mal an die Axt geworfen, weißt du, dass es halt so aussieht.
Ja, ja, ja.
Und dadurch bekommt es halt so ein bisschen so ein lustigen Faktor.
Ja,
das,
ja, wie die Kameraleute, die dann die Sperren halten. Ja, mit dem Schwing, vor dem schwingenden Boden.
Ja. Aber bei diesem schwingenden Boden und bei dem Boden, der sich also teilt und die dann in dieser Schlucht hängen, dann geht es ja darum, dass sie sagen, du musst den Stein wieder, da wo dieser goldene Knopf da dran ist, du musst es wieder nach innen schieben, damit der Boden wieder zusammengeht. Aber Richard Chamberlain und Sharon Stone, die hängen ja da drinne. Ja, und Richard Chamberlain, der schießt da drauf.
Weil der Swarmer es einfach nicht hinkriegt, den Stein wieder reinzudrücken.
Genau, der kriegt es nicht hin, also schießt er da drauf. Und dann habe ich es überlegt und dann geht...
Und dann klappt es, genau.
Ja, es klappt und der Boden geht wieder zusammen und dann klettern die so ganz gemütlich hoch. Deswegen habe ich mir so überlegt, warum klettern die eigentlich nicht vorher ganz gemütlich hoch und machen dann den Boden zu? Das es ist ja noch Platz links und rechts.
Genau das also, habe ich mich auch gefragt. Was war das denn jetzt?
Es ist halt das Spektakel. Es geht halt ums Spektakel. Ja. Ja. Das hat, macht keinen Sinn. Es geht nur ums Spektakel.
Nein, aber ja, eigentlich theoretisch müssten sie jetzt zerdrückt werden, wenn sie jetzt nicht da hochgekrabbelt wären.
Nicht schnell genug.
Oder? Ja. Das ist irgendwie. Aber gut.
Also es ist.
Aber die Reise geht weiter. Und wir lernen, man darf nicht alles an Gold mitnehmen. Das muss auch manchmal an seinem Platz bleiben.
Ja, unter anderem, also sie begegnen ja dann erstmal, sie sind ja dann so mit so einem Kanu da, mit so einem Boot unterwegs.
Genau.
Da treffen sie ja wieder Eingeborene.
Ja.
Die auch eigentlich Sharon Stone wieder wollen. Ja,
ja, stimmt.
Ach, da fällt mir aber auch ein, auch übrigens, weil wir eben von Knockoffs am Anfang gesprochen haben und jetzt mit Sharon Stone wollen. Es gibt natürlich auch auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, habe ich jetzt gerade eine Sendung gemacht mit der Alice, verlinke ich hier. Das ist natürlich auch ein bisschen Indiana Jones Einfluss, gell? Und ja,
absolut.
Muss man sagen. Und ich sage das nur deswegen, ist mir deswegen eingefallen, weil die Alice tatsächlich ja irgendwo, ich weiß nicht, ob waren die in Afrika oder irgendwo, mit ihrem damaligen Freund oder mit ihrem jetzigen Mann noch oder so, ich weiß nicht. Und hat gesagt, das war beim zweiten Teil, Juwel vom Nil, dass die dann sagen, als sie irgendwie auf so einen Stamm treffen, sagen sie, das ist ja dann nicht in Afrika, sondern spielt ja da im Nahen Osten, glaube ich, dass sie ein Pärchen sind. Und da hat sie gesagt, das war total unrealistisch, weil als wir da unten waren, da haben immer alle gefragt, so auch, ist das, seid ihr zusammen und so weiter, weil die natürlich dann in dem Moment gedacht haben, auch wenn die frei ist, dann kann die doch hier unseren ältesten Sohn heiraten, weißt du so. Und dann hat sie gesagt, das ist total doof, wenn man in diese Länder fährt und so und kommt in solche Gegenden, wo man sowas gefragt wird, dann sagt man immer, dass man zusammen ist. So, jetzt habe ich es, glaube ich, falsch erklärt. Nicht, dass man nicht zusammen ist, sondern dass man zusammen ist, sagt man dann.
Ja.
Weil man sonst zwangsverheiratet wird.
Zack, zack. Geht ganz schnell.
So. Irgendwas. Ja. Egal, deswegen ist mir nur eingefallen. Und die fahren auf dem Boot.
Also kannst du ruhig sagen, dass es eine ganz tolle Folge ist von euch, die unbedingt angeguckt werden muss.
Ja, von unserer Lost Movie-Reihe ist das, ja, wollte ich nur mal sagen.
Schöne Grüße an Alice. Ja.
Viele Grüße.
Habt ihr ganz toll gemacht.
Danke, vielen Dank.
Ganz tolle Filme, ganz tolle Folge.
Ja, danke.
Ganz tolle Ohrringe.
Ja, danke, lieber Steven. Und da treffen sie also Eingeborene auf Booten und die wollen die Sharon Stone haben. Aber die geben die natürlich nicht her. Und daraufhin werden die dann angegriffen, kurze Zeit später, nachts beim Schlafen. Und da passiert dann auch diese Axtszene, wo der so wirbelt, der James Earl Jones. Ja. Und ansonsten werden die halt einfach, Richard Chamberlain, was ja der hat ja so eine Waffe, die sich immer nachlädt, weil der hat ja gar keine Patronen dabei. Habe ich jedenfalls nicht gesehen, dass er welche dabei hat. Und er lädt auch nie nach, sondern die schießt einfach immer. Hast du gemerkt, die schießt immer.
ja, ist mir nachher aufgefallen. Ja.
Den ganzen Film über schießt er mit dieser Waffe. Auch wenn er nichts mehr am Leib hat, aber die Waffe schießt immer.
Und aber auch im ersten Teil war das schon genauso. Da hat er immer diese abgesägte Schrotflinte dabei und hat immer diesen Patronengurt, der aber immer gleich gefüllt ist. Ja. Also er verschießt da keine einzige Patrone von.
Und er hat natürlich immer auch, das muss man sagen, Quarterman hat immer sein Hemd ein bisschen offen, damit man seine Brusthaare sieht. Das ist auch immer ganz wichtig. Ja.
Das ist doch jetzt wieder modern, oder nicht? Das sehe ich jetzt immer wieder bei jungen Männern.
Ja,
das kann sein. Und bei dir.
Ja, ich mache das sowieso öfter. Ja. Ja. Ja, wer hat, der hat, nicht wahr?
Ja.
Ich kann es nachher auch noch mal ein bisschen.
Warum bist du eigentlich heute so zugeknöpft hier? Das ist doch nicht mehr so warm, oder?
Ja, ich weiß nicht.
Das muss ich doch mal locker hier. Soll ich ein bisschen Öl holen, oder?
Ja. Später, Steven, später.
Ach so, okay. Ja. Wenn die Kameras aus sind und die anderen Kameras an sind.
Da muss ich ja erst, du wohnst ja so weit weg. Außerdem will ich ja nicht, dass du mich massierst. Also von daher vergiss das. Oder mit Öl einreibst. Also,
willst du gar nicht? Ach so. Nee. Ja, das weiß ich nicht. Ja.
Du wolltest doch mit Richard Chamberlain. Du könntest das ja mitnehmen und von mir aus den Richard Chamberlain einölen, wenn du Bock drauf hast. Du hast ja gesagt, mit 90 geht noch viel. Also von daher.
Ja, richtig. Ja, wenn du Sheryl Stone noch haben willst, dann kriegen wir bestimmt.
Und es ist ja auch so, dass die mit 90 ist die Haut so trocken, der freut sich total. Über Öl, weißt du? Das tut total gut.
Eieiei. Arme Mr. Chamberlain, die klingeln jetzt die Ohren. Der war hier so einen guten Job gemacht. Hier.
Ja, der arme Mr. Chamberlain. Genau, also es gibt danach, das hast du vorhin gesagt, es gibt eine ganz tolle Wildwasserfahrt, die kurze Zeit später passiert, mit ausgeschnittenem, vor Bluescreen und komplett ausgeschnitten. Also die haben auch wirklich blaue Linien. Die haben blaue Linien um den Körper. Ja, kann
man sagen. Ja. Oh, herrlich. Ja. Und es wackelt so herrlich. Und
ja, und es ist auch super, weil sie, man sieht auch immer, wenn die so rudern, dass
die eigentlich in den Fels rudern.
Ja, ins Nichts. Sie rudern ja nichts, weil die im Studio sitzen. Ja, und man sieht es auch, dass da kein Widerstand ist oder so, sondern die rudern so. Und ducken sich auch, man muss auch sagen, dieses Kanu, was da irgendwie diese Wildwasserfahrt macht, das sieht man eigentlich auch nicht von oben, von der Seite, von unten. Man sieht nur diese Protagonisten in Großaufnahme in diesem Kanu sitzen, mit diesem Hintergrund von dieser Wasserschlucht da, ja.
Ja, genau.
Weil man halt dafür kein Geld hatte, ja.
Ich hatte mir auch schon überlegt, ob man diese Szene nicht lieber hätte rausschneiden sollen, ob das dann nicht trotzdem funktioniert hätte. Man zeigt dieses Wasserloch, diesen Strudel, dann fährt das Boot darauf zu und zack ist man vielleicht eine Szene weiter und hatte diese ganze Fahrt überstanden. Dann sind die in so einer dunklen Höhle und tauchen alle auf und so. Ob man das nicht vielleicht hätte besser schneiden sollen.
Ja.
Ja.
Ja, sie fahren dann auf jeden Fall auf so ein riesiges Feuer drauf zu, was da unterirdisch ist. Allen wird es super heiß und dass sie sehr müde werden. Ich weiß gar nicht, wenn dir so heiß ist, dass du fast verbrennst, wirst du auch müde?
Ja, Sauerstoff. Sauerstoffmangel natürlich.
Ach, Sauerstoff.
Der Sauerstoff verbrennt, ja, und dann Kohlenmonoxid geht das ja und dann kippst du um im Kanu. Ne?
So, ah, gut, das ist gut, dass du das erklärt hast, weil ich habe das nicht verstanden, weil Sharon Stone regelt sich da so lassiv und irgendwie.
Ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, sie hat keinen Bock mehr zu Schauspielern. Warum pennt sie da ein im Kanu?
Und in seiner Not macht natürlich Richard Chamberlain das, was er immer macht. Er schießt auf Steine, weil das hat er ja auch schon, funktioniert bei dieser Schlucht, als sich der Boden geteilt hat. Und da macht das wieder. Schießt er oben auf einen Stein und hast du nicht gesehen, ich habe gedacht, der Stein fällt runter und löscht die Flamme, habe ich gedacht. Aber nein. Er bildet eine riesige. Mit dem Aufprall eine riesige Welle, die man nicht so richtig sieht, aber trotz alledem werden sie weggespült. Das muss man sich halt denken. Ja,
ja. 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 Aber vorher geht da noch ein Kanu drauf. Vorher fährt da ja noch einer in die Flamme rein.
Von den Gepäckträgern, ja.
Ja, genau. Das war auch total toll, wie er dann sich so nach hinten lehnt. Also ich würde ja wenigstens mal versuchen wegzuschwimmen oder so, aber nein. Ja. Man lehnt sich einfach zurück und lässt sich in die Flamme fahren und genießt noch den letzten Moment, bevor man in Flammen aufgeht.
Ja, ist kacke, ja, ist scheiße. Ja,
ist irgendwie, ist doof, ja. Ja.
Ist blöd. Dumm gelaufen. Und Sharon Stone wacht dann auf und da sind die woanders. Die wachen da auf. Sie wacht im Kanu auf, die anderen sind schon irgendwie wach. Und dann laufen sie aus der Höhle raus und dann sehen sie in weiter Ferne die goldene Stadt. So.
Das kann man so sagen, ne? Ja.
Das kann man so sagen, ja. Also es, sind, ja. Es ist einfach so, dass es eine Expedition ist. Da passieren drei Sachen. Also die Schlucht, die Eingeborenen und dann hier die Kanufahrt. Also es sind drei kleine Abenteuer. Und dann, schwupps, sind sie am Ziel. Finden die goldene Stadt. Das ist schon, die ist sehr weiß, muss man auch sagen, die goldene Stadt. Also da leben zwar verschiedene Ethnien zusammen. Trotzdem.
Ach so, also das meinst du mit weiß? Ich dachte weiße Wände.
Nee, sind so sehr, es ist halt sehr, es ist so ein bisschen sektenartig, finde ich, ja. Weil die haben alle so weiße Gewänder, dann sind die alle so blond, also bis auf die Afrikaner, die sind natürlich nicht blond, ja. Die leben da ja Hand in Hand, alle zusammen, aber trotzdem wirken alle so, als wären sie in einer riesigen Sekte.
Ja, hat mich dann auch sofort wieder an Conan erinnert, mit dem Schlangenkult.
Ja.
Ist auch so diese Treppe nach oben und so. Ist ähnlich. Genau. Und ganz da, oben, ganz oben, da steht Henry Silver.
Ja, Henry Silver, der die Rolle seines Lebens.
Ja, oder?
Ja, der im Übrigen gerne in seiner Freizeit Sklaven tunkt. Und zwar in goldenes, heißes.
Gold, ja, genau. Oh, ist das nicht eine schöne Idee? Ja, wie er auch erklärt, am Anfang habt er das mit der Hand gemacht, Skulpturen geschnitzt. Ja, ja. Aber jetzt geht das ja so viel besser. Man nimmt einfach echte Menschen, tunkt sie in Gold, in heißes Gold. Und dann kühlen die aus und sind fertig, die Statuen. Und sehen super aus.
Ja. Toll. Und der hat halt so, das sieht aus, wie so, als würde er so einen Kran bedienen. Das macht er ja auch. Die hängen dann da so. Und dann sieht man ihn so in Großaufnahme, wie er so, die so reinlässt. Und sich total freut auch, ja. Und da hängt da so ein Sklave und dann wird er so ins Gold getunkt und dann kommt er so tot wieder raus und der freut sich total. Und dann, und dann geht der weiter nach oben, dieser Kran, dann hängt er diesen Sklaven zu den anderen, die da trocknen. Da trocknen noch andere. Das ist total super. Das macht er in seiner Freizeit. Ja,
ja, Goldskulpturen.
Stell dir mal vor, was ein Job. Ja.
Ja.
Ich meine, wenn dich einer tunken würde, also wenn du an der Reihe wärst, würde sagen, okay, heute wirst du getunkt, ja.
Heute wirst du getunkt, ja. Meinst du es nicht so gut? Also.
Ja, es tut ja weh. Also,
ja, da kommen wir nachher auch noch zu. Da gibt es ja noch ganz tolle Szenen nachher. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Ja.
Aber ja, nee, würde ich nicht so gut finden. Aber ja, wer weiß, das ist ja die Sekte.
Ja, das ist die Sekte.
Und in der, in, wieder mal Conan, der Barbar, da haben sie sich auch alle freiwillig dem Schlangengott zum Fressen hingeschmissen. Und in Indiana Jones 2 waren sie da auch alle freiwillig da.
Ja.
Dingsbums oder nicht. Und ja, das ist halt diese verführerische Macht. Man weiß halt, nicht. Ja. Und bei den Wikingern war es tatsächlich ja auch eine große Ehre, sich als Opfer zu geben.
Ja.
Für die Götter. Und die haben sich ja auch denn da weggeschnetzelt. Warum erschließt sich mir überhaupt nicht? Aber gut. Ich hätte das jetzt nicht so gut gefunden, nee. Weder für Thor oder Odin und weiß was ich, als für Henry Silver da sterben zu müssen.
Naja, gut, ob die das immer alle so gut gefunden haben, weiß ich jetzt auch nicht. Also die haben es halt, also es gibt ja, ich meine, ich war jetzt nicht mit dabei, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber man in manchen Filmen, so wie zum Beispiel Apokalypto von Mel Gibson, wenn du dich daran erinnerst, da werden die ja auch aus anderen Dörfern entführt, um dann da geopfert zu werden, ne?
Zum Beispiel. Ja.
Für die Götter. Oder bei hier den Film, den ich auch nicht mag, von Ari Aster, wie heißt er? Midsommar.
Midsommar.
Die meinst du dann zum Schluss. Nee, der ist unangenehm, der geht mir so nach.
Allerdings finde ich Apokalypto unangenehmer.
Echt?
Irgendwie komischerweise. Den gucke ich nicht nochmal, das weiß ich jetzt schon.
Ach, den fand ich aber toll. Toll.
Nee, ja, weiß nicht.
Eine kriegt den Kopf abgeschlagen, dann sieht man noch so, wie der Kopf, so das so sieht, wie der Kopf noch so kurz weiterlebt und dann so sieht, wie er so auf dem Boden. Weißt du?
Ja, aber da gucke ich mir lieber Splatterfilme an. Das ist okay.
Zur Verteidigung von Apokalypto muss man sagen, dass der Film ja auch darum geht, dass er dann aus der Stadt flüchtet. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Film.
Aber auch sehr brutal.
Naja.
Übermäßig brutal.
Naja. Und
so. Also was war denn da wieder mit Herrn Gibson los? Aber gut.
Aber gut, egal, auf jeden Fall so. Und bei Midsommar ist es auch so, dass sie sich zum Schluss da ja, da, also nicht nur der in den Bären eingenäht wird, sondern diese anderen, ja, die setzen
klingt
sich
so geil,
da,
wenn man den Film nicht gesehen hat.
Ja, wenn man den Film nicht gesehen hat, ist sehr merkwürdig. Aber ja, die sich dann da hinsetzen und dann zünden die alles an und die anderen sind ja alle, die sind ja alle unter Drogen. Und trotzdem fangen die dann an zu brennen und dann fangen die auch an zu schreien und denken in dem Moment wahrscheinlich, will ich eigentlich gar nicht.
Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Verbrennen finde ich, glaube ich, auch nicht so geil.
Nein, nein.
Muss nicht sein.
Jetzt ist das in diesem Film so, also Henry Silver, den man auf jeden Fall kennt, wenn man ihn sieht. Man muss sagen, dieses Gesicht gibt es nur einmal, glaube ich, im amerikanischen Film, oder?
Ja, doch.
Also der hat schon ein sehr prägnantes Gesicht, hat vor allem immer Bösewichte gespielt, in ganz vielen Filmen. Ja.
Genau, und zwar auch wieder in Nico. 1988.
Ah, ja.
Mit Steven Seagal. Und auch 1985 bei Cusack, der Schweigsame mit Chuck Norris. So.
Ja, Klassiker ihres Genres auf jeden Fall. Und da spielt er, hier spielt er Argon, heißt er. Ja. Mhm. Und der ist der wie der Hohenpriester sozusagen. Dieser Stadt. Und das habe ich auch nicht so richtig verstanden, wie da eigentlich, also da habe ich auch überlegt, wieder bei dieser Stadt habe ich so überlegt, das hat auf dem Papier, hat das wieder toll ausgesehen. Ja, da ist diese Stadt und da leben diese zwei Königinnen und der Hohenpriester lebt da und dann ist das Volk da. Aber das ist alles so, das Volk besteht aus 30 Leuten und da sind zwei, und die Räume sind relativ klein und dann denkst du so, hä, was ist, und weil der Bruder sagt ja dann auch, also der Bruder von Quatermain sagt dann auch, den er dort ja wieder trifft, der lebt ja unter diesen Leuten.
Da hat er ihn übrigens gefunden, genau.
Zack, da hat er ihn gefunden.
Die Tür geht auf.
Und die, vor allem ist es aber auch so, wenn die sich treffen, sagt er dann, ach, hey, was machst du denn hier? Und dann sagt Richard Chamberlain, ach, ich wollte mal nach meinem kleinen Bruder gucken. Und ich denke so, ey, seid ihr eigentlich bekloppt? Ich meine, du bist da durch den ganzen Dschungel gerannt. Ja, irgendwie eine Woche lang. Da sind Leute gestorben. Ja, es ging um euer Leben. Du hast gedacht, dein Bruder ist tot. Und dann triffst du den da wieder. Und das Einzige, was ihr sagt, ist, ach, ich wollte mal gucken, was mein kleiner Bruder macht. Also ich würde sagen, also das war keine angemessene Reaktion. Ja, das wollte ich mal sagen.
Ja. Was wäre denn angemessen gewesen? Aber du hättest ausgeholt und hättest ihn erstmal links und rechts an ihn geknallt. Bist du eigentlich scheiße?
Ja, bist du verrückt und so weiter. Verrückt. Und du lebst, kannst ja mal eine Karte schreiben, anrufen oder so, dass du jetzt hier lebst. Ja, oder keine Ahnung.
Anrufen.
Ja?
Verrauchzeichen.
Nee, aber auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Dann sagt halt der Bruder, ja, ich lebe jetzt hier und es ist ganz toll und es gibt halt nur diesen bösen Priester, aber ansonsten ist
das alles ganz toll.
Du
bist auch
super.
Den bösen Priester.
Ja, und dann denk ich so,
oh Gott.
Aber was habt ihr denn für ein komisches...
Die eine böse Königin und die eine gute Königin, die gar nicht richtig zur Geltung kommen, ob man das jetzt nun erzählt oder nicht, dass die gut und böse sind.
Ja, diese guten Königin, diese beiden Königinnen. Die eine ist diese irgendeine blonde, die könnte in jedem Canon-Film mitspielen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Schauspielerin ist.
Ja, die steht da einfach immer nur so rum.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist keine Schauspielerin.
Ach so.
Ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal behaupten. Und die andere, die schwarzhaarige, ist natürlich...
Ich weiß es nicht. Du musst es sagen. Sag es.
Ja, das
1, 2, 3.
Das ist Cassandra Peterson, heißt sie. Und das ist natürlich Elvira. Also die immer Elvira spielt, weißt du?
Elvira, die mit den Ja.
Kennst du doch, als
ja,
Pop-Figur. Ich habe die Filme noch nie geguckt, aber Elvira sollte aber ein Begriff sein.
Ja,
und das fand ich toll.
Gesehen habe ich die schon ganz oft in
irgendwelchen
Sammlungen. In irgendwelchen Sammlungen stehen sehen.
Ja, aber noch
aber
nicht angeguckt.
Ich habe noch nicht angeguckt, nein. Nee. Das ist ein Pile of Shame, so läuft glaube ich, ne?
Ja, ich habe die aber auch noch nicht gesehen, aber ich finde die ganz lustig, weil die sieht natürlich in echt, sieht die ja ganz anders aus als eigentlich in dieser Rolle als Elvira oder jetzt auch da in dieser Rolle. Und so die pushen die immer so hoch und so weiter, dass die immer so aussieht wie so Femme Fatale irgendwie so, aber die ist ein ganz anderer Typ und die finde ich echt super witzig. Und finde ich geil, dass die da so eine kleine Rolle hat. Aber diese ganze Stadt ist merkwürdig. Dann gibt es zusätzlich auch noch irgendwie diesen Typ, der da mit seinen berittenen, dieser merkwürdige Ich weiß gar nicht, was das ist. Wie kann man das erklären? Das ist, sind Leute.
Sind das die Maasai-Krieger? Sind das die schon?
Ja, aber also, das sind ja keine Maasai-Krieger. Das ist ja so ein Typ, der sieht ja aus wie ein Wikinger. Der hat irgendwie so Haarbüschel an den Armen.
Ja, ja, stimmt. Haben die alle. Ich glaube, es soll Körperbehaarung darstellen.
Es soll Körperbehaarung darstellen. Und deren wird gesagt, die verteidigen irgendwie an den Grenzen die Stadt oder so. Mhm. Ja. Und der Anführer ist aber so ein kompletter Vollidiot, der auch, das ist auch gar kein, also das ist, es ist ein Weißer, also es ist kein Stammeshäuptling oder so, sondern es ist wie, der sieht aus wie ein Wikinger. Wie ein dummer Wikinger sieht er aus.
Mit schlechten Zähnen.
Ja, mit schlechten Zähnen. Und der macht dann diesen Test mit Richard Chamberlain, indem er sich einen Stein, also der kommt da reingeritten sozusagen und dann will der gucken, wer ist denn da, wer ist denn Alan Quatermain, wer ist das denn? Und dann macht er eine Art Test, indem er sich einen Stein an den Kopf haut.
Ja, und ihn zerbricht dabei, ja.
Genau, und damit zeigt, er ist sehr stark. Und dann soll das Quatermain nachmachen.
Ja.
Was er aber nicht tut.
Er kneift. Und dann wird er ausgelacht.
Ja.
Von der ganzen Meute Wikinger.
Ja, von den afrikanischen Wikingern. Und er hat ein. Und dann hat er aber einen Trick, weil er hat natürlich Dynamit bei sich. Und dann zündet er das Dynamit an und es qualmt total, aber das merkt man nicht, das merkt niemand.
Er zaubert ja. Er sagt ja, abracadabra.
Und in der nächsten Szene ist der Rauch auch schon wieder weg und dann legt er das unter so eine Steinbank oder was das sein soll.
Ja, genau, oder einen Tisch oder sowas, genau. Und das
und die explodiert dann und dann denken alle, er ist, das denken ja sowieso alle, weil er hat ja auch noch dieses Hemd an, gell, dieses, wo
genau.
eine schusssichere Weste sozusagen, ein Metallhemd.
Ja, das hat er vorher auf dem Markt kaufen müssen, notgedrungen mit Informationen und damit konnten sie die Eingeborenen immer schön zum Narren halten. Die haben dann immer gedacht, oh, das sind Götter, wir können sie nicht mit unseren Speeren erstechen, weil das immer abgeprallt ist, ja.
Ja.
Genau. Moderne Kevlar-Weste, altertümliche Kevlar-Weste.
Ja, ja. Und zum Schluss gibt es halt einfach, sagen wir mal so, wenn wir es jetzt mal kurz abkürzen, wir können ja auf Details eingehen, falls dir da noch was einfällt, aber zum Schluss gibt es einfach einen großen Krieg nochmal zwischen dem Hohepriester und dem Volk der Goldenen Stadt.
Ja, genau, durch diese Zauberei sagt Quatermain ja quasi aus, er ist geiler als dieser Hohepriester.
Ja.
Und die People schmeißen den dann raus, den Hohepriester, und dann ist Quatermain quasi der neue Chef. Oder so ähnlich jedenfalls. Oder die gute von den zwei Schwestern da, bla bla. Genau, die anderen werden dann verbannt aus der Stadt, kommen aber wieder, und das hat mich sehr an Army of Darkness erinnert, mit diesem berittenen, fehlt noch der Danny Elfman Soundtrack, und versuchen dann die Stadt zurück zu erobern, und dann, ja. Naja, wie man halt so eine Burg zurückerobert, so geht das dann halt ab mit so einem Rambock und mit Steine werden geschmissen und Leute werden erschlagen und.
Wie das manchmal aussieht, wenn die da zusammen gegeneinander kämpfen, wenn man sich das genau anschaut, habe ich so gedacht, da wäre ich nicht gern dabei gewesen, also jetzt bei den tatsächlichen Dreharbeiten, weil es sieht manchmal total chaotisch aus. Das sieht so aus, als hätten die das nicht irgendwie organisiert oder choreografiert, sondern die hätten einfach gesagt, macht einfach! Und dann sind die da alle irgendwie so aufeinander losgegangen. Und ich glaube, aber das sah irgendwie so aus, als hätte man sich da wehtun können, wenn man dabei gewesen wäre.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, du hast recht. Bisschen doof. Aber ja, gut, ist aber eine tolle Schlacht an sich. Und die wird aber auch nur wieder.
Tolle Schlacht. Ist jetzt nicht so eine tolle. Es geht.
Es ist eine verhältnismäßig gute Schlacht für so einen Film.
Ah, okay. Ja.
Okay, das Beste kommt jetzt noch. Das fand ich ja mein persönliches Highlight, muss ich
sagen. Ah, das ist dein persönliches. Das ist der Endkampf oder was von den
Hauptcharakteren? Ja, doch auch. Wenn dieser Goldlöwe oder was das da ist. Anfängt zu schmelzen.
Apropos, ja, das hatte ich ganz vergessen. Also dann könnt ihr vorher auf die Seite gehen, Does the Lion Die? Und zwar werden ja einige Löwen umgebracht, die Quatermain immer erschießt. Hm. Und dann zum Schluss haut er auf diesen Löwen ein, auf diese Statue, wo ich gedacht habe, die Löwen kommen nicht gut weg in dem Film. Die werden dauernd umgebracht oder draufgekloppt. Ja,
ja, stimmt. Aber arme Löwen.
Ja, es ist wirklich so. Die werden einfach erschossen da, die Löwen. Da siehst du den toten Löwen da liegen. Hast du das gesehen? Dass der tote Löwe da liegt?
Du meinst
am Anfang. Ja, der echte tote Löwe. gibt zwei Löwen werden erschossen in dem Film.
Das hat wohl Tradition, denn im 1950er Quartermain wird ein Elefant erschossen, in echt.
Oh, also ein echter da wahrscheinlich, oder?
Das sieht sehr echt aus und ich meine, das ist ein echter. Das ist also sehr ekelhaft. Ich habe vielleicht sogar noch mal schlimmer, weiß ich nicht.
Also ich glaube,
bei den 80ern oder 70ern, da war Tiermord in normalen Filmen aber noch nicht so verpönt wie heute, würde ich sagen. Also da hat man das ja öfter gesehen und gemacht.
Ja, in den 80ern, also ich würde sagen, jetzt in dem vorliegenden Film ist der tote Löwe, den man da sieht, der wurde nicht von Richard Chamberlain erschossen. Ich glaube, Das ist ein Kadaver, also ein Kadaver, das haben die dann da, oder es war, irgendwo haben sie den gefilmt oder so, aber das war nicht, den haben sie nicht extra für den Film erschossen. So weit waren die schon 1986, das würde ich mal so behaupten, also da bin ich mir relativ sicher. In den 50ern hat man das bestimmt noch gemacht. Ich glaube nicht, dass Cannon in den 80ern, wo ja auch schon Tierschutzaktivisten aktiv waren, dass Cannon im Film zwei Löwen erschießen lässt. Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Die Italiener haben das gerne gemacht.
Ja, nee, das glaube ich nicht. Das ist, da so weit waren die da schon. Aber egal, auf jeden Fall, das wollte ich nur sagen. Und das ist diese besagte Szene, also Löwen kommen nicht gut bei weg. Und du wolltest diese Szene erklären, wo Richard Chamberlain den Tor macht. Ja,
irgendwie habe ich jetzt aber vergessen, wie es dazu kommt, dass die Stadt anfängt zu brennen und dann diese gewaltige Statuen anfangen zu schmelzen.
Das musst du mir ja mal erklären, warum das so ist.
Ach, hast du es auch nicht gesehen, warum das auf einmal passiert?
Ich glaube, ja, das ist von dem, was du gesagt hast. Also Richard Chamberlain schreit James Earl Jones unten an, der da kämpft, wirf mir mal die Axt zu. Ja?
Ja.
Und dann wirft er ihm die Axt zu, was man ja so einfach mal macht. So über 300 Meter hier, Axt. Und dann klettert Richard Chamberlain auf so einen Löwen, also auf so eine Löwenstatue, auf so einen riesigen Löwenkopf, Und dann ist da ein Gewitter. Ja?
Ach so.
Da ist ja ein Gewitter.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist dir nicht aufgefallen, dass es da gewittert?
Nee, es ist mir gerade entfallen, tatsächlich.
Ach so, okay. Ja, also es gewittert. Deswegen hat Quatermain diese Idee. Der ist ja schlau. Und der weiß, dass da jetzt Blitze kommen. Und ich glaube, dass er sozusagen diese Blitze, das ist elektrische Ladung, oder? Geht einfach darum, dass er dann da oben steht mit der Axt, dann da drauf haut und im Grunde der Blitzeinschlag dazu führt, dass das ganze Gold schmilzt. Weil die Stadt ist aus Gold.
Da habe ich wohl einen Moment nie aufgepasst. Aber
das ist der einzige Weg, wie ich es mir erklären kann, weil auf einmal schmilzt die Stadt. Und ich habe gedacht, warum schmilzt die Stadt? Aber es ist ja ein Gewitter. Und da habe ich gedacht, das muss einen physikalischen Grund haben, weil sonst kann ich mir nicht erklären.
Okay. Ja, vielleicht haben wir ein paar Physiker hier in unserem Zuschauerkreis. Die können das jetzt hier mal gerne in die Kommentare hacken. Warum und ob das so ist.
Ja, und ein paar Wetterexperten und so weiter. Absolut. Also wenn es blitzt und man dann mit der Axt irgendwo steht und man hätte jetzt, sagen wir mal, ein goldenes Haus und dann könnte die Entladung von dem Blitz dafür sorgen, dass das Haus schmilzt, das wäre jetzt mal die Frage.
Ja, genau. Aber es ist ja auch egal. Es schmilzt halt und was dann passiert, das finde ich großartig.
Achso, ich dachte, ich finde es gut, dass es schmilzt.
Ja, nein, bitte? jetzt finde ich gut, dass die ganzen dass damit gespielt wird. Im Kampf schubsen die sich dann gegenseitig in diese Goldschmelzereien. Und dann werden sie teilweise übergossen mit Gold, mit heißem Gold und dann verbrutzeln die und sterben qualvoll. Und das finde ich ganz toll. Und das sieht großartig aus. Auch noch.
Ja, es geht.
Ich finde schon, du bist ja so kritisch.
Also man muss sagen, dass die ganzen...
Es ist ein Canon-Film. Das ist doch toll.
Die Leute, die Guten in den weißen Sektenkleidern, die gehen an den Rand, da wo es überdacht ist. Und die Bösen bleiben zufälligerweise alle draußen, da wo es nicht überdacht ist. Und dann treffen diese Gold teilweise...
Spritzer.
Ja, Goldspritzer oder, naja, das sind ja nicht nur Spritzer, das ist ja auch, da ist ja auch manchmal, ergießt sich da ja auch.
Wasserfälle.
Ja, Wasserfälle sind es jetzt auch nicht. Also es ist die Mitte. Das ist die Mitte davon. Und so, und manchmal sieht es aber aus wie so Matschepampe. Und das ist zum Beispiel auch zum Schluss, als dieser Hohepriester, dieser Argon, dem trifft ja das gleiche Schicksal.
Absolut.
Und das sieht aus wie so Matschepampe, die über ihn ergossen wird, was im Übrigen auch ist. Also klar, es ist Matschepampe irgendwas, keine Ahnung, goldfarbene Matschepampe. Und man sieht ihn nur von hinten, wie er dann so, oh, oh. Und dann gibt es aber so einen Schnitt, wie Richard Chamberlain so auf ihn zuläuft und dann ist es die perfekte Statue. Dann ist es die...
Die Arme waren vorher noch so ja. Unten, so, und auf einmal steht er da so.
Ja, steht er so, wie so eine Statue hat er so den kurz Arm nach er, oben.
Genau, bevor er dann festgefroren ist, wollte ich gerade sagen, bevor er erhärtet ist, hat er schnell noch die Arme hochgerissen zu so einer Sieg.
Damit er eine tolle Statue wird, das hat er sich überlegt. Ja, dass er noch eine tolle Statue wird.
Großartig, ist super.
Ich habe auch überlegt, wenn du so Gold heißes Gold auf den Kopf kriegst, bleibst du die ganze Zeit da so stehen und machst dann immer so, fällst du nicht um oder ich weiß nicht, bist du nicht sofort, also kriegst du nicht einen Herzschlag oder ich weiß nicht, bleibst du da 10 Minuten stehen?
Ja, hast du Game of Thrones nicht gesehen? Da passiert das auch, aber ich glaube ein bisschen realitätsnah.
Ah, okay.
Es ist also nicht so geil, wenn dir so heißes Gold über den Kopf geballert wird.
Nee,
war jetzt nicht scheiße. So.
Schmilzt ja auch, du schmilzt doch eigentlich weg, auch so heiß.
Ja, brennst du weg so, ne?
Brennst weg. Ja.
Ja, ist nicht so angenehm, aber ich fand es trotzdem sehr ansehnlich, das Ganze.
Wir empfehlen den Film?
Ja, uneingeschränkt, würde ich mal
uneingeschränkt.
Sagen.
Uneingeschränkt. Und vor allem aus nostalgischen Gründen, liebe Freunde dort draußen, schaut euch Quartermain 2 an, auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt. Mit von Canon Pictures mit Richard Chamberlain und ganz viel Stevens. Ja.
Ja. Mit Steven Stone, Steven Earl Jones, Steven Silver.
Okay, also, lieber Steven, dann würde ich sagen, wir sind am Ende, ja? Wolltest du noch was sagen?
Jawohl. Nein, ich will überhaupt nichts mehr sagen.
So. Nichts mehr sagen. Nichts mehr sagen.
Nein, ich freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und bleibt uns gewogen und schreibt Kommentare, ganz wichtig.
Ja. Wir wünschen euch eine abenteuerliche, winterliche, besinnliche Zeit, falls wir uns schon im Winter befinden, ich weiß es nicht.
Ja, genau. Und wenn nicht, dann geht doch mal nach Afrika und macht da eine Expedition. Klingt ja ganz spannend. Wenn ihr jetzt Lust gekriegt habt, auf.
Ja, es gibt bestimmt noch unentdeckte Landstriche auf dem Globus. Ja. Gibt es tatsächlich noch. In Afrika weiß ich jetzt nicht, aber es gibt es schon noch.
Oh, ist das so?
Ja.
Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Ihr Hardy Krüger. Da ist er wieder.